Incoming transmission.
Hallo und herzlich willkommen zu Warpcast Nummer 17. Heute ist wieder dran, A Beginner's Guide to Perry Roden, Road to 19. Bei mir zu Gast, der Unvergleichliche, der Unverbesserliche und der Unzuverbessernde, Mario Staas. Hallo Mario.
Hallöchen und Schalämmchen.
Du hast gesagt, du willst halt wieder starten in unserer konzeptlosen Podcast-Aufzeichnung.
Ja, also wir haben schon ein wenig sowas Ähnliches wie ein Konzept. Also bilde ich mir zumindest ein. Wir erinnern uns, wir haben das erste Heft der Heftromanserie Perry Roden ja schon so in etwa besprochen, zusammen mit Andreas Eschbachs sein größtes Abenteuer. Wir wollen uns heute in den zur Verfügung stehenden 60 bis 90 Minuten über die Hefte 2 bis X, wobei X wahrscheinlich Heft 9 sein wird, unterhalten. Und ich schieße an dieser Stelle mal komprimiert vorab los, was ich jedem Leser bisher gesagt habe, der mit den Heften heute neu anfängt und die 60er Jahre nicht live erlebt hat. Die Hefte sind unwahrscheinlich dick Action gepackt. Bitte, 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 egal wer sie liest, stört euch nicht an seltsamen Sachen wie Lochkarten für Computer. Das war damals State of the Art. Das war schon kaum vorstellbar. Stört euch auch nicht an schriftstellerischen Glanzleistungen wie dem Fakt, dass der Arkonide Crest in jedem Heft mindestens dreimal feststellen musste, dass Perry Roden Erbe der Arkoniden werden wird.
Muss. He's the one and only.
Ich habe den ganzen vom Monolog gesagt.
Alter, ich habe heute den ganzen Tag 80er gehört. Ich muss das jetzt mach weiter, komm.
Also, der ist wie meine Ehefrau, ne? Die quatscht mir auch immer dazwischen. Gut, dass ich geschieden bin. Jetzt hat er mich aus dem Konzept gebracht. Nein, genau. Ich wollte auch noch weiter warnen. Man sollte sich vielleicht auch nicht unbedingt daran stören, dass die zweitintelligenteste Person der Menschheitsgeschichte, nämlich Reginald Bull, ungefähr so intelligent agiert wie eine Stubenfliege. Und das im positiven Fall. Und an gewissen sprachlichen Auswüchsen sollte man sich erst recht nicht stören. Wenn man das alles ein bisschen ausschalten kann und nicht unbedingt Wert auf Charakterentwicklung, sondern auf eine ziemlich dicht gepackte Action steht, dann wird man mit den ersten Heften der Serie sehr, sehr viel Freude haben können, auch heute noch. Sie sind würdevoll gealtert, wenn auch nicht immer unbedingt gut. Und vielleicht muss man einfach beim Lesen der Hefte auch im Hinterkopf behalten. Anfang der 60er hat der Pavel Möwig Verlag für 30 Hefte, wenn es gut hochkommt, geplant. Und man brauchte eine Heftromanserie, die ja im Endeffekt ein utopischer Roman war. Science Fiction war damals noch gar nicht so als Schlagwort bekannt. Und man wollte so ein bisschen, ja, wenn wir mal ganz ehrlich sind, Heftromane waren damals Bergdoktor, Lanzer und das war's. Dann gab es noch die Utopia-Romane, das waren dann amerikanische Autoren in der Übersetzung. Ja gut, da hat man meistens die Actionphasen genommen und alles ohne Action gestrichen. Also man stelle sich vor, Frank Herberts Dune als ein Heftroman. Ja, sowas gab es, solche Auswüchse. Also mit Anspruch ist man an die Perry Rodan-Serie zu Anfang nicht rangegangen. Und das merkt man den Heften auch deutlich an. Sie waren halt für ein hauptsächlich junges, querstrich wehrdienstleistendes Publikum gedacht. Und natürlich für den einfachen Mann von der Straße, der keine 20 Mark für ein Buch ausgeben wollte. Das waren halt Groschenromane. wenn man das alles ein bisschen im Hinterkopf behält, kann man heute mit den Heften sehr, sehr viel Spaß haben. Jetzt darf Chris reden.
Jetzt darf ich reden. Jetzt hast du mich erstmal totgeprügelt. Jetzt hast du natürlich ganz, ganz viele Kritikpunkte schon mal den Wind aus den Segeln genommen. Ich denke, trotzdem muss ich gerade die ersten 10 bis, ja gut, 20 Hefte müssen sich heutzutage natürlich ein bisschen Kritik anhören, ne? Also teilweise zu Recht. Teilweise halt auch, weil sie einfach aus der Zeit gefallen sind. Mal ein bisschen zum Modus Operandi. Wir hatten uns ja 1 versus 30-50, glaube ich, angeschaut, ne? 30-50 war es, genau. Dann hatten wir uns den Eschbach angeschaut, gerade mit dem ersten nochmal zusammen, mit Unternehmen Stardust, nicht Operation Stardust, das wäre ja Denglisch, das wäre ja falsch. Und heute wollen wir so ein bisschen weitermachen. Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, die Hefte 2 bis 19 versus die Hefte 30-54 bis 30-75 in einem Rutsch zu besprechen. Da sind wir ein bisschen über unsere eigenen, oder ich bin ein bisschen über meine eigenen Füße gestolpert, weil das ist nämlich ganz schön viel Holz, was da zu lesen ist, auch wenn das jetzt nur Hefte sind, ist klar. Aber ich komme damit nicht parat. Erstens habe ich zurzeit ein bisschen die Lust, ehrlich gesagt, dran verloren. Das hat auch sicherlich seine Gründe. Aber in der Vorbereitung zu diesem Podcast hier habe ich auch schon wieder sehr, sehr viel Lust auf Perry Roden bekommen und werde mich auch auf jeden Fall wieder dahinter klemmen. Aber ich bin jetzt, wo bin ich jetzt? Bei 12 oder 13, oder? Kann das sein?
Ja, zumindest mitten in der Vega-Handlung und zu Beginn der Spur des ewigen Lebens.
Und wir sind ja damit geschlossen, dass eigentlich das Unternehmen Stardust schon ein ganz schönes Brett ist, so als Science-Fiction-Story und als positive Zukunftsvision der 60er Jahre und pseudorealistischer Zukunftsvision, muss man ja sagen. Dadurch, dass man da ein bisschen alternative Zeitlinie aufmacht, funktioniert das ja schon ganz gut. Und ich hatte auch schon beim letzten Mal gesagt, dass es danach ein bisschen bergab geht, also zumindest für mich. Und ich denke, du hast mir da damals auch beigepflichtet. Gerade ja. Was die Qualität angeht, geht es danach ein bisschen bergab. Wollen wir mal einfach mal feuchtfröhlich einsteigen und jetzt mal so Heft für Heft mal so ungefähr durchgehen, damit wir so die Story 2 bis 9 dann auch mit reinbekommen.
Ja, wobei ich den geneigten Hörern an der Stelle auch, was die Story betrifft, keine Nacherzählung im Drögerform bieten möchte. Vieles könnt ihr auch natürlich in unseren oder in meinen Beiträgen auf warpcore.de nachlesen unter den Reviews. Da sind die ersten paar Hefte auch schon besprochen. Und ich werde mich natürlich auch während des Podcasts heute ein bisschen daran bedienen.
Sag mal, hast du eine Bibliothek angelegt von den ganzen Coverbildern von den Heftromanen?
Nein.
Ich glaube, das wäre nämlich ganz gut, wenn wir da unten drunter unter unserem Podcast heute mal so eine kleine Coverbibliothek anlegen, weil ich finde.
Ich empfehle an dieser Stelle die Heft-Titelbild-Galerie auf der Peripedia.
Auf der Peripedia, genau. Können wir ja verlinken, da kann man nämlich mal durchgucken, weil ich finde diese geilen Cover von den Heften, die finde ich so, so gut. Das macht so einen Spaß, die anzugucken. Und zum Glück, ich lese ja das EPUB, also das E-Book-Paket, haben die da die Titelbilder mit reingepackt. Und das freut mich jedes Mal, wenn ich dann wieder ein Heft abgeschlossen habe und mir dann das neue Heftroman-Titelbild anschauen kann. Fantastisch.
In der Peripedia, die man hier lobend erwähnen kann, sind sogar die Innenillustrationen mit veröffentlicht.
Ja, auch ganz toll.
Die in dem E-Book leider fehlen. Und bei den Titelbildern muss man natürlich erstmal sagen, Johnny Brook hat damals Fließbandarbeit geliefert. Wenn man heute mal so guckt, je mehr Zeit ins Land geht, desto mehr sieht man, wie viel seiner Heftromane eigentlich bei anderen Leuten geklaut sind, muss man einfach wirklich so nennen. Das ist aber nicht im bösen Sinne. Er hat unheimlich viele Collagen gemacht. Jetzt musste man auch wissen, er hat die Perry-Serie an der Backe gehabt. Er hat andere Heftserien an der Backe gehabt. Später hat er noch die Atlan-Serie dabei gehabt. Der Kerl hat diese Titelbilder Woche für Woche raushauen müssen. Und hat nicht ein Heftroman ausgelassen in all den Jahren. Ja, logisch hat er sich bei anderen Autoren, bei amerikanischen Zeichnern bedient, hat Collagen gemacht, ein bisschen was drüber gemalt und dann viel zusammengeklebt. Er musste in Anführungszeichen pfuschen, um dieses Workload-Out zu kriegen und hat trotzdem häufig, nicht immer, was Eigenes damit wieder kreiert. Ja. Und das war damals gang und gäbe. Es hat keine Sau interessiert, ob ich jetzt bei Chris Voss ein Raumschiff geklaut habe und dann noch ein Raumschiff aus Kampfstern Galactica und neben den X-Wing. Das hat damals echt keine Sau interessiert. Es war toll, es war auf seiner Weise Kunst. Und ja, die Titelbilder, manche waren Gurken, aber die meisten machen Lust aufs Lesen.
Ich bin mal ganz ehrlich, was er geschafft hat, ist auf jeden Fall der Sache so einen eigenen Stil zu geben. Und ich finde, jetzt mal losgelöst vom Text, ist so das Titelbild von dem Buch immer für mich sehr, oder gerade als ich Jugendlicher war oder noch Jungleser war, gerade sehr, sehr ausschlaggebend, welchen Ton ein Buch hat. Kennst du, Terry Pratchett kennst du ja, ne? Die Scheibenweltromane, die Farben der Magie und so weiter. Mhm. Da hat der tolle Josh Kirby die Titelbilder gemalt und ich fand die immer, also von der Scheibenwelt-Sachen fand ich die jetzt nicht immer nicht so getroffen, nicht so schön, aber ich fand die ersten Bücher, die er gemacht hat, Strata zum Beispiel oder die dunkle Seite der Sonne ist es, glaube ich, und die Teppichvölker, er hat ganz, ganz tolle Illustrationen gezeigt und die haben dann so für mich die, wie ich mir die Welt vorgestellt habe und wie ich mir bestimmte Dinge in der Welt vorgestellt habe, sehr, sehr, sehr geprägt. Und ich finde gerade so die ersten Cover aus der Perry Rhodan-Serie, die sind schon sehr, es sind natürlich total edgy, ne, für so ein Science-Fiction-Ding. Aber man muss auch sagen, da kriege ich so krasse James-Bond-Vibes von.
Ja, wobei sie heute natürlich auch nicht mehr unbedingt allzu viele Preise gewinnen würden oder Leute hinterm Ofen hervorlocken können. Sie sind Kind ihrer Zeit. Fangen wir vielleicht mal einfach an mit so ein paar Kleinigkeiten. Übrigens, ich musste gerade mal mein Fenster öffnen, feststellen, dass hier tausende Fliegen von außen am Fenster sitzen.
Das ist ja ekelhaft.
Och, wenigstens mal Freunde. Vielleicht hätte ich meine Schuhe nicht ausziehen sollen.
Wow.
Nein, also Spaß beiseite. Fangen wir einfach mal mit dem Heft 2 der Heftserie an, die dritte Macht. Wurde von Clark Dalton geschrieben, Walter Ernsting, 1961. Ich sag dir mal einfach, ich habe das Heft, ich stehe zu dem Heft auch heute noch sehr ambivalent. Ich habe mich in der Heftbetrachtung auf Warpcore auf das Positive versucht, so weit wie möglich zu beschränken. Hm.
Ist auch gut weggekommen, muss man sagen. Also.
Ja, es hat, und das würde ich heute sogar noch stärker sagen, wenn ich jetzt so heute die Hefte ab 30, 50 sehe, heute hätte man wahrscheinlich sogar 4 oder 5 Hefte draus gemacht, aus dem, was dort an Handlung drin ist. Es sind kurze, episodenhafte Handlungen. Es hat so ein bisschen Stroboskop-Effekt. Man hat halt versucht, wirklich, komm, bring Handlung. Wen interessiert Charakterentwicklung? Wen interessiert irgendwo Tiefe in der Handlung? Hauptsache, du bringst jetzt erstmal ein bisschen die Story voran. Schadet der Serie nicht unbedingt. Man konnte dadurch ein Heft gerne mal so in diesen Episoden, fast jedes Kapitel war in sich quasi eine geschlossene kleine Geschichte. Du konntest es halt abends nach Feierabend Viertelstunde lesen und hattest einen Teil des Hefts hinter dir und eine in Anführungsstrichen abgeschlossene Story.
Ja, es funktioniert ganz gut. Also ich denke, das ist auch das, was die sich damals dabei gedacht haben, dass sie sich einfach hingesetzt haben. Ich meine, nach Unternehmen Stardust hatten sie natürlich den großen Arc einmal aufgemacht. Also dieser Weg der Menschheit zum Erbe des Universums des Arkonidischen Reiches, das ist ja im Stardust schon drin, das wird ja da schon aufgemacht. Und diese Zwischenzeit, diese kleinen Handlungen, die werden halt in die dritte Macht erstmal angerissen. Es werden ganz viele neue Charaktere reingepackt. Ich meine, wenn du jetzt mal die Hauptpersonenliste in der Peripedia anschaust, wir haben Perry Rhodan, wir haben Bull, wir haben Flipper, wir haben Manoli, wir haben Leslie Pounder, der wieder auftaucht, wir haben Alan D. Mercent, Crest, Demon, Major Perkins, Marshall Rune, Frank M. Haggard, der Arzt, der Lieutenant Klein, Lee Chai-Tung, Peter Kosnov. Da werden ganz, ganz viele Sachen angerissen. Wir haben auf der einen Seite, ich glaube, das ist auch mit der Konferenz der Geheimdienste dann bei der IAA in Grönland unter der Erde. Das wird auf jeden Fall gemacht. Wir haben den Atomschlag, also den atomaren Holocaust, der hier verzweifelterweise ausgelöst wird durch die Weltmächte und dann durch die Arkoniden verhindert wird. Wir haben diese ganze Geschichte um wie geht man mit Tora um, wie holt man sie zur Erde, was muss man machen, wie kann man Crest heilen, diese Reise von Bully nach Australien, also da ist wirklich ganz, ganz, ganz viel drin und da ist wirklich Staccato-Schreiben, ja, Stroboskop. Ich find's sehr, sehr angenehm zu lesen, weil es sich halt so schön flockig wegliest, aber man muss halt sagen, dass das Heft, wenn man jetzt sieht, Unternehmen Stardust, hatte eine interne Struktur mit einem Payoff, also mit einem Build-up und einem Payoff. Und das hat halt das zweite Heft überhaupt nicht. Das führt halt überhaupt nichts zu Ende. Man endet auf dem Knall und dem fehlgeschlagenen atomaren Krieg. Aber danach passiert ehrlich gesagt relativ wenig. Also man kommt in dem Heft zu keinem Schluss.
Ja, und das war aber auch gut so. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, einer der wesentlichen Kritikpunkte nur mal angesprochen, die einzelnen Regierungen der Welt, ja, die sich in einer durchkonstruierten Art und Weise in die Wolle kriegen, statt gegen sich diesen einen Feind zu vereinen. Ja, also diese Art des Gegeneinanders in der Form wie in dem Heftroman geschrieben, so simpel, so wirklich billig, das wäre in der Realität ein bisschen anders, denke ich. Heute würde man wahrscheinlich viel eher eine gemeinsame Front machen, als sich untereinander die ganze Zeit schon in der Wolle zu haben. Das in der Wolle kriegen würde wahrscheinlich später kommen.
Aber ich muss sagen, die Form, die sie da gewählt haben mit diesen ausgetauschten Telegrammen, die dann immer wieder für die, also Westblock an Ostblock oder keine Ahnung, United States of America an die Sowjetunion und hin und her und hoch und runter, diese ganze Depeschen, das fand ich schon ehrlich gesagt eine ganz coole Erzählform.
Ja, natürlich, das war für seine Zeit schon durchaus innovativ, ja. Worüber ich gar keine Worte großartig verlieren möchte, weil da kommt mir regelmäßig beim Lesen der alten Hefte die Galle hoch, ist der Stil und die Sprache. Ich zitiere an dieser Stelle, ohne meine persönliche Meinung jetzt großartig noch mit reinfließen zu lassen, das machen wir bei den anderen späteren Heften auch noch, das, was ich häufig als Kritik von Neulesern kriege. Alter, was ist denn das für eine Nazi-Lektüre? Jetzt muss man sagen, ja, in den 60ern hat man anders geredet als heute. Ja, es war im Kontext eigentlich nicht rechts. Aber der Stil und die Sprache sind einfach. Und wenn man sich andere Romane aus der Zeit anguckt, die in Deutschland erschienen sind, die waren längst nicht so militaristisch und so, ja, von 1940 Sprache durchsetzt wie die alten Perrys. Die waren sprachlich teilweise wirklich unterirdisch. Ich zitiere nochmal aus den ersten Heften, da waren so Stilblüten drin, wie für einen Neger agierte er recht logisch. Autsch!
Ja. Ja, das ja. Funktioniert
also, halt nicht. Das sind Sätze, die waren selbst damals in den 60er Jahren einfach eigentlich ein No-Go. Ja, heute würde man dir wahrscheinlich das Heft mit Anlauf in den Rachen schieben für solche Aussagen. Zurecht. Ja, damals hat man es durchgehen lassen und ich kann Leser verstehen, die sagen, nein, Perry Rodan ist nicht rechts. Natürlich ist es nicht rechts. Es war auch nie rechts gemeint. Aber es hat einige Sätze, die einfach sowas von undurchdacht dahingeschwurbelt wurden. Und da klappen mir jedes Mal die Fußnägel hoch. Da denke ich mir auch immer, Leute, das kannst du dir vielleicht denken, aber das kann man doch nicht im Roman schreiben. Das konnte man auch 1961 nicht. Und da lasse ich auch diese Entschuldigung, man muss die Hefte im Kontext ihrer Zeit sehen, nicht gelten. Weil 1961 war nicht 1941.
Das ist richtig und es scheint auch so, das wird später auch nochmal deutlicher, gerade wenn es in gewalttätige Auseinandersetzungen geht, dass Gewalt so als normales Mittel der Verhandlung einfach geduldet wird. So Erpressung, Menschenrechte, wie Perry Rodan mit seinen Mitmenschen umgeht und sowas, ist schon ziemlich hart so, ne? Also gerade bei der Venusbasis und sowas wird es dann noch ein bisschen krasser. Oder später dann, wenn es in die Vega geht, wie dann mit Geschöpfen und denkenden und fühlenden Wesen umgegangen wird, das ist schon echt ein bisschen schwierig.
Wobei man auch hier wieder sagen muss, ja, es hat sich trotz allem, hat man sich ja immer wieder bemüht, Perry als den, ja heute würde man vielleicht sogar sagen, Gutmenschen darzustellen, der versucht wirklich mit Respekt und Liebe zum Leben an sich weitestgehend zu agieren. Nur da sind, und da kommen wir in dem zweiten, dritten, vierten Heft auch noch zu, Sachen drinne, die widersprechen dieser Darstellung. Und ja, da kenne ich einige Leser der ersten Stunde, die dem Ganzen heute immer noch widersprechen und sagen, das, was wir hier behaupten, ist eine Frechheit und daran zu kritisieren. Nein, ist es nicht.
Wo
war
endet
es auch damals nicht.
Wo endet denn jetzt eigentlich das zweite Heft? Das endet doch auf dem Atomschlag, oder?
Ja, es endet auf dem Atomschlag. Zwischenzeitlich wird Crest von der Leukämie sogar geheilt. Ne?
Die beginnen die Behandlung.
Nein, er ist geheilt. Steht eindeutig auch im Heft drin.
Ja, aber er ist Clipper noch irgendwie im Koma oder sowas, ne?
Er ist geheilt.
Aber er liegt noch im Koma.
Ja.
Er ist noch nicht wieder wach.
Aber er ist geheilt.
Ja, ist ja jetzt gut, jetzt mach weiter. Was ist mit Flipper?
Stirbt bei einem Verhör an einem Gehirnschlag.
Das ist auch mega läppisch, wie sie den da rausgeschrieben haben.
Ja, aber gut, die Figur war auch schon von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil mag jetzt gemein klingen, aber wir haben hier einen Menschen, der möchte unbedingt von Perry und weg aus dieser Energiekuppel, weil seine Frau jetzt gerade ein Kind kriegt. Ich weiß, wenn man ein Kind kriegt, möchte man bei der Geburt, wenn es irgendwie geht, dabei sein. Bei aller Emotionalität, jemand, der zum Mond fliegt, der also psychologisch durchleuchtet wurde, der ausgewählt wurde als ein psychisch weitestgehend gefestigter Mensch, wird nicht derart kopflos zu seiner Frau wollen, eingedenk der ganzen Konsequenzen, die ihm eigentlich entgegenstehen. Der handelt nicht so kopflos wie Flipper.
Ja, es ist irgendwie nicht ganz konsequent, ne?
Nee, der handelt wie ein kleiner 15-jähriger Junge, der sich nicht darüber im Klaren ist, dass wenn er einen roten Knopf drückt, eventuell eine Reaktion kommt.
Ja, vor allen Dingen, wer schickt so jemanden zum Mond? Also, wie kommt dieser Charakter in das Unternehmen Stardust rein?
Ja, aber gut, das ist eben, das ist das alte Bild. Das sind die alten Perrys. Das meinte ich mit, die Sachen sind in ihrer Konsequenz nicht zu Ende gedacht. Vielleicht teilweise ist das aber auch gut so. Schauen wir uns mal an, wie es im Heft 3 weiterging. Strahlende Kuppel.
Heft 3, die strahlende Kuppel.
Wieder da hat wieder Cher geschrieben.
Ey, wieder ein tolles Cover, ne? Wer ist das, Bulli?
Ja, das Cover finde ich zum Beispiel absolut nicht gut.
Was?
Nö, spricht mich gar nicht an.
Ja,
weil akonitische Raumschiffe werden mit Kugelwulst dargestellt. Das da ist irgendwie, weiß ich nicht, eine Kugel.
Ja, mein Gott. Aber ja, hier bitte? Fightet Bulli gegen den Kampfroboter vor der Good Hope. Also das ist schon echt mega. Im Hintergrund die Berge, der Wüste Gobi. Kommt natürlich so überhaupt nicht im Roman vor. Und das ist auch immer so eine Sache bei den Covers. Da sind manchmal Szenen drauf, die sind gar nicht im Roman mit dabei. Zum Beispiel die Venus-Basis, da fährt da so ein Panzer vor, ne? Mit so Geschützturm und sowas. Und da, das ist halt im Roman überhaupt nicht drin. Ich find's mega.
Tolles zur Handlung Cover. Vielleicht mal kurz zusammen. Es geht weitestgehend darum, wie die Großmächte versuchen, Perry Roden auszuschalten, dabei scheitern. Die endgültige Heilung bzw. das Erwachen von Crest kommt im Heft vor. Zusätzlich wird die Aetron, das akonidische 500-Meter-Raumschiff, was noch auf dem Mond ist, vernichtet durch die anderen Großmächte und damit Thora und Crest natürlich auf Terra gefangen, weil sie einfach nicht mehr nach Archon zurück können, weil die Reichweite der kleinen Good Hope mit ihren 60 Metern nicht reicht. Das ist so im Großen und Ganzen schon mal das Heft.
Ja, ja. Also, wie heißt der Kreuzer, der Forschungskreuzer Aetron?
Aetron.
Aetron, okay. Klingt wie irgendein
Wurde Tesla. Im ersten Heft sogar erwähnt, ja.
Echt? Wurde das erwähnt?
Ja.
Okay, krass. Wird ja vernichtet durch eine kalte Fusionsbombe, die Amerikaner entwickelt haben. Alter, was ist denn da eigentlich los, ey? Ich meine, ich kann mich doch. Jetzt muss ich halt echt mal wieder hinterfragen. Karl Herbert Scheer, der das Ding geschrieben hat, war der wirklich davon so überzeugt, von der Atombombe und von der Atomkraft, war das so ein Enthusiast dafür? Weil in den ersten Heften hast du überhaupt nichts Negatives oder nichts Kritisches an Atomwaffen, Atomkraft, Atombombenabwurf über Hiroshima. Es ist einfach
Nein, das würde ich anders sehen. Guck mal, durch die Verhinderung des Atomkriegs, ja, da kommt sogar in den Textzeilen teilweise vor mit wollen diese Wahnsinnigen die ganze Erde verstrahlen. Also er hat schon seine Kritik dran. Nicht umsonst verhindert Perry den Atomkrieg. Dass eine tiefergehende Auseinandersetzung mit der Problematik der Atombombe nicht stattfindet, das hätte nicht reingepasst. Das hätte auf die Zielgruppe nicht gepasst. Die Zielgruppe nochmal war junge Wehrdienstleistende, Schüler und der einfache Mann auf der Straße. Der einfache Mann auf der Straße, der wusste, dass es Atomwaffen gibt, dass die scheiße sind, weiß, glaube ich, jeder, der 5 Cent Verstand hat. Damit weiß es also auch ein Bild-Zeitungsleser. Ja, denen gestehe ich sogar diese Intelligenz zu. Und ja, man kann da ganz klar sagen, das hat Scheer einfach vorausgesetzt, dass die Atomwaffen scheiße sind. Nicht umsonst verhindert Perry ja den Atomschlag. Nur, dass er das nicht in epischer Breite beschreiben konnte. Das ist das Heftroman-Format. Ja, da kannst du solche Betrachtungen nicht bringen. Das hätte Karl Otto, der morgens Schicht gearbeitet hat bei VW und abends vielleicht noch mal eine Viertelstunde zum Lesen hat, der hätte dir das Heft um die Ohren gehauen und hätte gesagt, Leute, ich möchte mich im Heft entspannen. Ich will leichte Lektüre. Ich will ja keine Gedanken über den Atomkrieg.
Ja, stimmt, aber Eschbach sieht sich ja gezwungen, dann später noch das wieder reinzuholen, dass dann in Den Haag, glaube ich sogar, die Verbrecher, die den Atomkrieg ausgelöst haben in den 80er Jahren, die dann noch verfolgt worden und dafür haftbar gemacht worden sind.
Ja, natürlich, aber da musst du wieder sehen, Eschbach ist 2019, 2018 geschrieben worden, 2019 rausgekommen. Dass wir uns heute damit ganz anders, auch der einfache Mann von der Straße, sich damit ganz anders auseinandersetzt, ja, ist doch, glaube ich, relativ normal. Aber das konntest du in den 60ern nicht bringen.
Ich hatte das jetzt in der Peripedia gelesen heute zur Vorbereitung, als ich mir nochmal die einzelnen Hefte angeschaut habe, dass Alan Dean Mercent zur Freedom 1 geflogen ist, um den Angriff auf den Forschungskreuzer zu betrachten. Mhm. Das hat mich überrascht, weil ich das schon wieder vergessen hatte. Ist da noch irgendwas passiert? Oder ist er einfach hingeflogen, hat sich das angeguckt und dann ist er wieder zurückgekommen?
Naja, da ist so ein bisschen sein innerer Entschluss gereift, dass er zu Perry steht und nicht zu seinen Befehlsgebern.
Ja, aber trotzdem, also ich hab mit dem Alan Dean Mercent hier an der Stelle ein bisschen Probleme gehabt, weil der sagt, oder man kriegt das immer so mit, dass er so mit Perry und seinen Leuten sympathisiert, aber dann er arbeitet ja immer noch aktiv brutal dagegen.
Jein. Er arbeitet dagegen, aber guck dir mal an, der Biowaffenanschlag durch Captain Klein und seine Freunde, ja. Warum schickt er denn den Captain Klein mit dem Auftrag, Biowaffen gegen Perry einzusetzen? Weil er weiß, dass Captain Klein diesen Anschlag nicht ausführen wird. Genau deswegen schickt er ihn ja.
Ja gut, aber die buddeln ja trotzdem die Mine unter die dritte Macht, um die dann alle in die Luft zu sprengen. Also.
Ja, aber das hätten sie auch ohne Merkens Planung gemacht. Und Captain Klein warnt Perry ja sogar davor. Deswegen hat Merkent ihn ja hingeschickt. Also nein, Alan D. Merkent war an der Stelle mit eines der Highlights der Romane. Tatsächlich mal ein intelligent und vorausschauend planender Mensch, der in sich sehr konsistent dargestellt wurde. Was ich wirklich Erbrechen fand, Thora. Ja. Wir haben im ersten Heft ernsthaft eine Thora, die kongenial dargestellt wird, progressiv für die 60er Jahre. Ja? Da hattest du in den 60er Jahren einige Frauen, die durchaus, wenn du so Hollywood-Filme von damals anguckst, von dem typischen Bild Heimchen am Herd abweichen, die man auch ernst nehmen konnte, die ein bisschen mehr als schreiende Staffage waren. Da hat Scheer eine Figur angelegt, die einfach nur boah war, ja. Die war eigentlich eine moderne Vorreiterin für eine beispielsweise Ellen Ripley. Sie war Frau und sie war trotzdem den Männern gleichwertig.
Überlegen.
Ja, aber nicht so überlegen wie heute in anderen Serien in Discovery dieses Dings Michael Burnham, die alles 10.000 Mal besser als ein Mann macht und damit einfach zum Erbrechen unlogisch wirkt. Nein, sie war in sich konsistent. Sie war eine starke Frau. Es kommt Heft 2. Da kam sie ja nur noch so ein bisschen vor. Und in Heft 3 ist sie eigentlich nur noch
in Heft 2 war sie mega krantig. So, und in Heft 3 ist sie eine absolute Praktikantin.
In Heft 2 kamen sie gar nicht richtig vor. Das waren 2-3 Zeilen. In Heft 3 Stichwortgeberin, hysterische Zicke und total dem Klischee der kreischenden Hollywood-Queen entsprechend, die von, weiß ich nicht, selbst den kleinsten Büroangestellten mit Übergewicht und X-Beinen gerettet werden muss. Also hier hat man Thora als Figur literarisch bereits zu Grabe getragen, als hätte Scheer damals Angst gehabt vor einer starken Frau.
Oder vielleicht wusste er auch einfach nicht richtig mit ihr umzugehen. Und ich glaube, das ist eher das Problem, weil sie entfaltet sich ja nie.
So wie sie hier in diesem Heft dargestellt wurde, das war selbst für die 60er Jahre schon unterirdisch. Das war eher Doris Day-Niveau 50er Jahre. Aber für die 60er war das schon fast wieder ein Rückschritt.
Aber jetzt mal
sehr,
objektiv.
Sehr, sehr, sehr schade.
Objektiv betrachtet ist es auch maximal chauvinistisch, dass der kleine Perry Rhodan in Anführungszeichen, ne, der höher entwickelten Thora überlegen ist, so mit allem. So, der weiß sie sofort auszukontern, der weiß sofort, wie er mit ihr reden muss. Der nimmt Sachen an, die eigentlich für ihn logisch sind, ne, mit der Normalschaltung von dem Kreuzer, die den Angriff hätten abwehren können, die sie aber halt einfach vergessen hat, so. Also, ich bitte dich.
Ja, vergisst zwar seine Schulung nicht.
Die Schulung so, war da gar nicht. War die schon im Heft
3? Nee. Habe ich nicht mehr ganz im Kopf, ich glaube aber schon. Anyway, selbst wenn sie da noch nicht war. Man darf bitte eins jetzt auch wieder nicht vergessen. Perry musste den Arkoniden gegenüber in jedem Fall überlegen sein, ob mit Hypno oder ohne Hypnoschulung. Die Arkoniden sind ja degenerierte Weichlinge.
Ja, aber die beiden werden ja immer herausgestellt als noch fitte Arkoniden. Also lasse ich jetzt nicht unbedingt gelten.
Ja, aber ne, da hat Scheer so ein bisschen, glaube ich persönlich, hat ein bisschen Angst vor den Konsequenzen seiner Figuren bekommen. Und zum anderen wusste er auch nicht unbedingt wirklich, was damit anzufangen. Er hat das Potenzial einfach nicht erkannt. Ist einfach nur ärgerlich, was man aus den beiden gemacht hat. Und ja, auch was
Bulli da wieder. Zumal sie dann auch in den folgenden 10 Romanen auch wieder bloß Pappaufsteller sind. Nie wirklich Handlungsträger, nie Sympathieträger oder nie. Noch
sind
nicht mal
in gar keinem Heft mehr.
Ja, noch nicht mal Plot-Device oder für irgendwas. Das ist einfach nur noch. Der Crest degeneriert zum Stichwortgeber. Der bestätigt immer nur das, was Perry Rhodan sagt. Natürlich dann nach der Hypnoschulung auch. Binnentheoretisch funktioniert das ja dann auch wieder mit der Hypnoschulung. Aber alles in allem, ganz ehrlich, geschenkt. Also die hätte man auch sterben lassen können.
Hat wahrscheinlich man ja dann später auch.
Wahrscheinlich nur noch, um dann spätestens um den Aufbruch zu Vega zu schaffen und dann auf der Vega noch ein bisschen Stichworte zu geben.
Ja, sie haben nachher noch ein paar Momente, wo sie wieder vernünftig genutzt wurden. Aber im Großen und Ganzen würde ich heute einem Autoren, der seine Figuren so derartig unter Potenzial nutzt, links, rechts, links, rechts, mit Wattebäuschen, bis es blutet. Heft 4, Götterdämmerung.
Nee, warte mal,
geiler Titel.
Wo endet jetzt Heft 3?
Ach, das weiß ich nicht mehr. Das ist mir. Ich möchte auch nicht wirklich so im Detail auf die einzelnen Sachen der Handlung eingehen. Mir geht's eher um das Grobe.
Ich will bloß noch die Schnittlinien sehen, damit ich das jetzt auch noch mal zusammenkriege. Ja, genau. Also Heft 3, ich lese es gerade noch mal in der Peripedia, endet mit der Zerstörung des Forschungskreuzers. Genau. Und dann kommen wir zu Heft 4, die Götterdämmerung. Ich guck mal ganz kurz aufs Cover. Ach, toll. Toll, toll, toll.
Ja. Das ist ein typischer Bruck. Das ist jetzt so ein ja, Durchschnittsbruck. Gut. Und ja, macht Lust aufs Lesen. Finde ich schon mal wieder positiv.
Ja.
Wieder Walter Ernsting, also Clark Dalton. Untertitel: Mutanten verändern das Weltbild. Die Zukunft hat begonnen. Warum man es dann Götterdämmerung nennen musste, weil Armageddon, Götterdämmerung ist ja eigentlich die Zerstörung. Ich hätte jetzt hier eigentlich einen Atomkrieg erwartet, vom Titel her.
Ja, ich würde eher sagen, anyway. Das ist so der Fall der Arkoniden, muss ich sagen. Dass die Menschen so aus der Kalten die Arkoniden überflügeln. Weil selbst die Arkoniden haben ja sowas wie Mutanten auch noch nicht, ne?
Doch. Aber nein. Aber doch. Aber nein. Aber doch.
Aber ja, aber nein, aber ja.
Computer, Alter, sagt ey. Nein.
Ich habe mir nebenher auch noch die ersten beiden Silberbänder als Hörbuch angehört von Josef Tratnik, heißt der Mann, ne? Mhm. Gelesen. Mein lieber Herr Gesangsverein, ey. Hier taucht ja dann auch Takuta auf, der Mutant, der sich teleportieren kann. Ey, oh, ich weiß nicht, wann die jetzt im Einzelnen produziert worden sind, aber das hätte man auch ein bisschen geschmackvoller regeln können.
In den 90ern und 2000ern. Also, ja. Was der liebe Chris meint, wenn ein Taku Kakuta spricht, das hat Tratnik auf der einen Seite natürlich super geil gelöst. Ne? Man kann sich sofort einen dunkelhäutigen Menschen vorstellen. Auf der anderen Seite bedient er damit aber wirklich jedes, und das muss man leider auch zugeben, aber bis ins kleinste Detail jedes rassistische Vorurteil, was man gegen Menschen dieser Hautfarbe was die Stimme betrifft. Aber wie will bitte auch ein Hörbuchleser, einer alleine, diese verschiedenen Rollen plastisch vor dem Auge des Lesers erscheinen lassen? Er schafft es ja wirklich, für jede Figur eine eigene, klar zu identifizierende Stimme an den Tag zu legen. Und ja, da bedient er sich nun mal halt Klischees. Das ist aber nicht negativ gemeint. Aber es klingt manchmal etwas sehr befremdlich.
Ja, was passiert denn jetzt in Götterdämmerung? Ich glaube, jetzt kommt die Hypnoschulung, oder?
Ja, das Wichtigste ist erstmal, die Großmächte drehen mal wieder am Rad, da sie Perry immer noch nicht beikommen können, beißen sich immer noch die Zähne aus. Perry hat ein neues Ziel, er verspricht den Arkoniden, dass er ein Schiff baut, mit dem sie nach Arkon können. Und sobald dieses Schiff fertig ist, wird er sie nach Arkon bringen. Ein Versprechen, das er so in der Form nie einhalten wird. Er fängt also an, die Arkoniden zu erpressen im Endeffekt. Helft mir, damit ich euch helfen kann. Ja. Tora ist dagegen, Crest ist dafür. Crest setzt sich durch. Die Geheimdienste unter Alan D. Mercant sind immer noch ziemlich hilflos, was vielleicht auch an der inneren Sabotage durch Mercant liegt. Die Hypnoschulung kommt, genau.
Und die
Mutanten. Damit sind Terry Rodan und Reginald Bull die intelligentesten Menschen der Erde, wobei, wie gesagt, Reginald Bull noch unterhalb des IQs eines Regenwurms agiert. Also der Kerl kann ja noch nicht mal eins und eins zusammenziehen. Kann er sich überhaupt die Unterhose selber anziehen? Ich weiß es nicht, aber der wird ja also so Entschuldigung bitte, dick und doof, ja. Selbst Stan Laurel in seiner Rolle als doofer Sidekick von Oliver Hardy agiert doch wesentlich zielgerichteter und intelligenter als Reginald Bull. Wie kann man die zweitintelligenteste Wesenheit der Menschen so derart begriffsstutzig schildern? Kann ich dir sogar erklären, warum.
Es ist ein Comic Relief.
Ja, und literarisch eigentlich gar nicht schlecht gemacht. Der Leser soll sich als gleich schlau oder schlauer empfinden, ausgenommen des Helden.
Genau. Und der Bully übernimmt jetzt die Aufgabe oder die Rolle des Lesers, indem er halt den Perry Rodan hier und da mal hinterfragt. So, der Perry Rodan macht irgendwas Schlaues. Der Leser begreift's nicht im ersten Moment oder der mutmaßliche Leser. Der DAO, der dümmste anzunehmende User, kapiert nicht, was passiert. Und Bully fragt dann halt nach, wie hast du das jetzt gemacht? Was hast du dir dabei gedacht? Und so weiter und so fort. Das liegt vor allen Dingen daran, dass es halt in der, wie du schon gesagt hast, in der Anfangszeit von Perry Rodan halt überhaupt gar keine innere Reflexion von Dingen gab. So, es gab keine Insight in Perry Rodan hinein, um seine Gedankengänge nachzuvollziehen. Spätestens mit der Hypnoschulung wird das dann halt auch schwierig, ne? Weil, so ist es ja im Roman geschildert, dieser innere Monolog oder Dialog, den da der Charakter führt, der funktioniert dann nach der Hypnoschulung halt überhaupt nicht mehr, weil der viel zu schnell denkt. Ja, kann man jetzt darüber halten, was man will. Ich finde Bully halt manchmal ein bisschen lächerlich, aber halt auch ziemlich sympathisch.
Auf seine Weise. Was mir sehr, sehr negativ bei dem Heft auffiel, wir haben jetzt 4 Hefte in Folge. Action, 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 Action. Und zwar wirklich wie so ein Stroboskoplicht. Und wer jemals Stroboskoplicht in der Disco hatte, nach 10 Minuten fängt es an zu nerven und geht auf den Kopf. Es hat Abnutzungserscheinungen. Ultra peinlich, in diesem Heft stellt Crest zweimal zum allerersten Mal fest, dass Perry das Erbe der Arkoniden antreten wird, innerhalb von 5 Seiten. 2-mal. Wow.
Das sind so viel, also in diesen ersten Heften sind ganz, ganz viele Lektoratsfehler drin. Das sind eigentlich Sachen, die...
Welches Lektorat?
Ja, genau, welches Lektorat. Dazu hast du ein Lektorat, da wird das Probe gelesen, da wird das nachgelesen. Und da werden solche Stufen und solche Knicke eigentlich rausgebügelt.
Jetzt muss man ganz klar sagen, grundsätzlich heißt Lektorat 2 Sachen. Es gibt ein Lektorat, was nur die Rechtschreibung macht. Und das hat damals durchaus stattgefunden. Und dann gibt es das sogenannte Redigieren von Romanen. Das ist aufwendiger und das kostet Geld. Geld, was damals der Verlag nicht bereit war und ich würde fast sagen, bis in die frühen 500er Hefte nicht bereit war, in die Hand zu nehmen. Der damalige Lektor, der Shelvocard, er war Lektor, aber er war nicht unbedingt zum Redigieren da. Das war Geld, was der Verlag damals, logischerweise, man hatte auf 30 Hefte geplant. Was willst du da auch großartig auf innere Konsistenz achten? Ganz ehrlich, bei einer kurzlebigen Heftromanreihe. Vain.
Ja, aber im Nachhinein.
Ich kann es verstehen aus Sicht des Verlages.
Im Nachhinein total totaler Glücksfall, dass es da nicht zu größeren Problemen gekommen ist. Gerade mit der Exposé, mit der Exposé-Schreibweise kann das ja doch mal hier und da hinten nach hinten losgehen.
Also sagen wir es mal so, es geht noch richtig nach hinten los, aber es wird in der Action ertränkt und überspielt. Das ist wie die Star Wars-Filme. Ja, bei Star Wars-Filmen, wenn du mal ganz ehrlich bist, 30 Jagdmaschinen der Rebellen gegen einen Todesstern, der mehrere 10.000 TIE-Jets theoretisch an Bord haben hätte müssen. Und trotzdem schaffen es 30 Rebellenmaschinen, den Todesstern zu vernichten. Yo, passt. Setzen 6. Ja, da muss man nicht drüber nachdenken. Das ist, wenn man logisch nachdenkt, ist es Bullshit. Aber es ist halt so gut von den Bildern her und in diesem Fall vom Kopfkino her, dass es nicht wirklich eine Rolle spielt. Du merkst, ich bin da sehr ambivalent. Ich habe die Kritikpunkte auch. Aber ich stelle halt auch dagegen, was das Heft gut gemacht hat.
Ja, also sonst würden wir heute nicht mehr drüber reden, wenn es nicht Dinge gut gemacht hätte. Also, ich finde zum Beispiel, was total stark gemacht ist, ist dieser Einschub von den Mutanten, wo dann diese Kurzgeschichtenmäßig so ein Einschub ist. Ich glaube, es ist sogar nur ein Kapitel in dem Heft. Wo Ras Jubai vorgestellt wird, wo Ernst Ellert vorgestellt wird, wer ist es noch? Der John Marshall.
Marshall kommt erst im nächsten Heft.
Ist der hier nicht auch bei diesem? Der ist doch hier bei dem Banküberfall mit dabei. Oder?
Doch, nee, ist in diesem Heft sogar schon, ja.
Die werden dann hier so reingeschoben und beim Lesen denkst du dir, Alter, was ist denn jetzt los? Was erzählen die mir hier gerade? So gerade mit Ernst Ellert, was will der eigentlich von mir? Ist natürlich Bombe noch und nöcher, ne? Man weiß auch, worauf es hinausläuft, aber Mensch, so gut, fand ich echt toll.
Coole, ja, aber dann haben sie es auch wieder kaputt gemacht an der Stelle schon, weil durch die Indoktrination, also die Hypnoschulung, haben angeblich Perry und Bully beide die gleichen Fähigkeiten und das gleiche Wissen. Plus, man sagt am Ende der Schulung noch aus, dass Perry die Kräfte eines Hypnomutanten hätte. Er könnte Menschen einfach mit seinen Worten sowas von überzeugen und platt machen.
Ja, diese Suggestion.
Und diese Kraft verdankt er der Schulung. Dann müsste ja Reginald Bull diese Kraft eigentlich auch haben, wenn er diese Kraft der Schulung zu verdanken hat. Hat er aber nicht.
Aber die sagen doch auch in der Hypnoschulung, dass sie den Periroden ein bisschen schlauer gemacht haben.
Ja, gut. Das ist ein Einwand, den muss ich gelten lassen. Was mich insgesamt sehr, sehr gestört oder am meisten sogar gestört hat. Jetzt haben wir die ersten Mutanten, die auftreten. Erstens, wieso genau jetzt? So ganz zufällig.
Ja, vor allen Dingen, wieso so früh? Ich meine, Ras Jubai brauchen wir dann erst auf der Vega. Gerade nach dem ersten Rückflug zur Vega.
Gut, man hat damals einen Personalkader sehr früh aufgebaut. Mein Gott, ist halt so. Aber wieso sind die auch noch alle auf Seite Perry?
Naja.
Ja, also das ist wieder so nach dem Motto, wir haben noch nicht genug Zufall. Oh, lassen wir mal zufällig noch was einverließen. Ja. Schweigen wir drüber.
Nicht drüber schweigen. Ich finde das interessant, warum das hier gemacht wird. Warum wird jetzt in so einer Science-Fiction-Serie, warum gibt es jetzt Mutanten? Und wo ist der Ursprung von diesen Mutanten? Ich finde das ehrlich gesagt total spannend. Die meisten Mutanten auf der Erde sind ja meistens durch die Atombombenabwürfe oder die durchgeführten Tests entstanden, indem irgendwelche schwangere Mütter Strahlung abbekommen haben und das Baby, das gerade in ihrem Körper gewachsen ist, hat dann irgendwelche Genveränderungen bekommen. Taku Kakuta, der Typ, der durch Sachen durchgucken kann, Anne Sloan. Ernst Ellert, glaube ich nicht, der ist ein natürlicher. Der ist ja auch nochmal ein ganzes Stück was anderes. So, Ras Jubei ist, glaube ich, auch dann irgendwie mit den Atombomben in Berührung gekommen als Baby. Ich finde das ehrlich gesagt total krass, dass man hier den Atombomben-Tests und den Abwürfen im Nachhinein so ein, ja, man könnte jetzt fast sagen, Advanced Human daraus geboren hat.
Ja gut, das muss man jetzt auch wieder ein bisschen im Kontext der Zeit sehen. Ich meine, was hattest du damals? Du hattest damals amerikanische Superhelden. Gold Key und Dell. Damals noch als Williams Comics wurden ja, in Deutschland hauptsächlich vertrieben. Stimmt. Ja, und das war Superman, und Superman hatte damals schon Mutanten aufgrund von Radioaktivität. Man hat damals die Radioaktivität auf Ami-Seite natürlich besonders positiv darstellen wollen. Da ist natürlich Shea auch ein bisschen mit beeinflusst gewesen. Ja. Zum Zweiten waren Mutanten und Geistesmächte wie Telepathie, Teleportation absolut nichts Neues. Die gehörten zur Science-Fiction dazu und waren damals in Sachen wie Terra Astra oder Terra Utopia oder wie die ganzen Heftserien hießen. Ja, die waren das Salz in der Suppe und bei den Lesern sehr beliebt. Warum also nicht mit reinbringen?
Also du denkst, es war was zum Abhaken auf der Liste?
Das war was zum Abhaken auf der Liste, um Leserinteresse aufzubauen und um Plot-Devices zu haben, um eine eigentlich unauflösbare Handlung nicht immer nur mit Technik zu lösen, sondern eventuell auch mit sehr viel Schuspe und sehr viel Agentenplanung. Ja, wo James Bond seine komischen Gadgets hat, hat Perry Roden halt Mutanten.
Ja, gerade dann Mutanten im Einsatz und das Mutantenchor, die Venusbasis und so, da sind sie ja ganz viel unterwegs. So, was ich aber auch krass finde, ist die Hypnoschulung an sich. Ich meine, Thora zwingt ja dann Kress, die Hypnoschulung abzubrechen, weil sie dann irgendeine Aktion plant, glaube ich, nochmal irgendeinen Sender oder sowas. Und auf jeden Fall müssen die Menschen oder müssen Bully und Roden dann aus der Hypnoschulung rausgerissen werden, was für die Akoniden eine total krasse Sache ist. Weil wenn diese Hypnoschulung in der Mitte abgebrochen wird, dann sind die meisten Akoniden verrückt geworden. So, und das passiert mit den Menschen jetzt nicht. Denkst du, Carl Herbert Scheer und Clark Dalton waren überzeugt davon, dass der Mensch ein universenbeherrschendes Wesen ist in einer Vorstufe seiner Entwicklung, also den Akoniden im Potenzial überlegen?
Natürlich, der Mensch in den frühen Perirodan-Heften stand natürlich synonym für den Deutschen. Der starke Deutsche. Was waren damals in den 60er Jahren? Wir hatten den Krieg verloren. Die deutsche Volksseele war im Arsch. Sagen wir es doch mal, wie es ist. Ja, in der Welt waren wir angesehen als die Oberverbrecher.
Zu Recht.
Zu Recht. Wir hatten noch sehr, sehr viele alte Nazi-Seilschaften. Siehe Bundeswehr, siehe Polizei, siehe Verwaltung. Du konntest ja gar nicht ganz Deutschland entnazifizieren. Du musstest ja Alt-Nazis mit in führende Positionen mit reinnehmen. Reichte ja, dass sie gesagt haben, oh, okay, das damals war scheiße. Ja. Und ob die sich wirklich innerlich geändert hatten, das war dabei völlig irrelevant.
Man muss festhalten, dass gerade sowas wie das Verlagswesen sehr stark durchsetzt war durch Alt-Nazis.
Ja, und da muss man einfach sagen, das waren alles Menschen. Nein, damit möchte ich jetzt wieder keine rechtsradikale Nähe von Perry Roden projizieren. Bitte nicht missverstehen. Es geht hier wirklich um eine nüchterne, sachliche Beschreibung, wie die 60er Jahre eigentlich waren. Du hattest also sehr viele Alt-Nazis, die gesagt haben, okay, das, was die Nazis gemacht haben, war böse und ich bin dagegen. Nachdem sie 10 Jahre vorher noch gesagt hatten, ich war dafür. Aber es hat gereicht. Du konntest ja nicht einfach 90% der männlichen Bevölkerung einfach mal über die Klinge springen lassen. Kannst du nicht machen.
Kannst du dir nicht leisten als Verlag.
Ja, das kannst du dir vor allen Dingen nicht leisten als Besatzungsmacht. Das macht man nicht. Ja. Anyways, dadurch bedingt hattest du natürlich das Problem, die Volksseele in Deutschland hat man ja auch durch die Weltmeisterschaft, die Fußballweltmeisterschaft gesehen, die Volksseele in Deutschland nach 2 verlorenen Kriegen. Ja, sorry mal. Das Selbstwertgefühl der Deutschen war am Arsch. Ja, der Deutsche hat sich danach gesehnt, nach heiler Welt, aber auch so ein bisschen nach, wir möchten ja gerne wieder was sein. Ne? Würde, glaube ich, jedem anderen auch so gehen. Ist ein total natürlicher psychologischer Vorgang. Und jetzt kommt ein Perry Rhodan daher mit deutschen Wurzeln und zeigt sich allen anderen, ja, damals hat man es wirklich so geschrieben, allen anderen Rassen im Universum als grundsätzlich überlegen.
Spezies.
Nein, sie schrieben dort Rassen.
Sie meinen aber Spezies.
Natürlich, ich betone es bewusst so, wie es in den Heften damals stand. Ja, abgesehen davon, dass das sprachlich natürlich völliger Blödsinn war, das mit Rassen zu beschreiben, ouch. Ja, es war auch in den 60ern, ouch. Hat man den Menschen hier und da sind Scheer und Ernsting definitiv, ja, haben sie für den Markt geschrieben, vielleicht sogar gegen ihre eigene Überzeugung. Sie haben mit den Menschen, stellvertretend für die Deutschen, den Menschen eine gewisse Überlegenheit angedichtet und dafür natürlich mit solchen Mini-Episoden eine Grundlage gelegt. Was die Hypnoschulung an sich betrifft, hat man später besser gelöst. Also hier ist es so, du wirst einmal Hypno geschult und du weißt alles. Mr. Know-it-all. Ja, und du hast das ganze Wissen zur Verfügung. Heute heißt es, wenn du Hypnoschulung hattest, dieses Wissen ist in dir latent vorhanden, aber du musst es durch Übung vertiefen.
Ja, es muss abgerufen werden. Ich glaube, so beschreiben sie es auch da, dass er dass so logische Bezüge im Unterbewusstsein funktionieren. Also gerade sowas wie Rechnen, das funktioniert einfach, das weiß er einfach. Aber so Sachen wie die Bauweise eines akonitischen Kreuzers, das muss er aktiv in seinem Gedächtnis abrufen, um sich der Information bewusst zu sein. Ich glaube, irgendwie so beschreiben sie es da.
Ja, und heute ist es noch ein bisschen krasser. Heute ist es so ein bisschen vergleichbar mit, du hast einmal gelesen, wie eine binomische Formel funktioniert und jetzt musst du erstmal rangehen und Übungsaufgaben machen. Ja, damit dieser Lernprozess so nach dem Motto, das gesamte Wissen der Menschheit in 10 Stunden nicht funktioniert. No?
Also ich habe binomische Formeln mehr als einmal gelesen. Ich glaube 700 Mal gelesen und ich kann sie immer noch nicht. Ich konnte sie noch nie und ich werde sie nie beherrschen. Vielleicht sollte ich auch mal eine Hypnoschulung machen.
Okay. Dazu müsstest du erstmal ein Gehirn haben.
Das ist richtig. Und ich als menschlicher Einzeller muss jetzt auch mal eine rauchen und ich würde sagen, wir machen ganz kurz eine Pause. Und dann machen wir weiter mit dem nächsten Heft. Mario.
Ein Satz noch.
Ein Satz noch, dann ein Satz und dann gehst du in die Pause. Ich gehe in die Pause. Wir alle gehen in die Pause und hören Musik.
Für unsere Zuhörer sei gesagt, wenn ich Chris manchmal so ein bisschen disse, das mache ich nur mit Leuten, die ich mag.
Ich bin schon weg. Pause. Und da sind wir wieder da aus der Pause. Geht's weiter mit Heft Band 5.
Ja, mit Hackfleisch. Mhm.
Mit Hackfleisch. Ja, ich muss gerade noch die Katzen füttern. Ganz furchtbar. Ich hatte das nämlich vergessen. Atomalarm ist Heft 5. Mario, um was geht's?
Ja, Untertitel: Das fremde Schiff kommt in das Sonnensystem. Ist es die Vorhut einer großen Flotte? ich hätte fast was anderes gelesen. Autor, das erste Mal Kurt Mahr, bürgerlich Klaus Mahn. Physiker vom Dienst, in Amerika lebend und für mich so ziemlich ein Autor, mit dem ich nie so richtig warm werden konnte, weil er sprachlich doch, aber lassen wir das, da kommen wir noch genauer zu, bei den 20er-Heften irgendwann. Zur Handlung, also im Endeffekt geht es wieder weiter mit den Großmächten der Erde gegen die dritte Macht. Langsam sehen sie wohl ein, dass man da mit Waffengewalt nichts machen kann. Thora zickt ihn wieder ein bisschen herum und macht einen auf hysterische Zicke. Versucht ihn zu unterbrechen bei der Hypnoschulung. Das hatten wir im letzten Heft schon. Hier will sie nochmal die Welt, während Perry in Schulung hängt, zwingen, dass sie ihr ein Arkonidenschiff bauen. Das wird aber auch nicht klappen. Als Konsequenz schnappt sich Perry einfach mal die Kommandogewalt über die Good Hope und macht Thora total runter. Und degradiert sie endgültig im Endeffekt zu einer Befehlsempfängerin von ihm. Einfach nur, ouch. Dazu eine ganze Menge Agentenabenteuer mit den Mutanten, für die, um überhaupt die Wirtschaft der dritten Macht ein bisschen auf die Beine zu stellen, Rohstoffe genau, Taco, zu beschaffen.
Taco Kakuta wird auf den Weg geschickt, um mit irgendwelchen Unternehmen zu verhandeln, mehr oder weniger erfolgreich.
Ja, und dann gibt es auch noch den Homer Gershwin Adams, der die Weltwirtschaft ein bisschen unter seine Fittiche nimmt mit der
Global. Nee, das taucht hier noch, das taucht hier noch
nicht GCC.
Auf. Nee, das ist hier noch nicht so weit. Nee, Homer Gershwin Adams ist erst später.
Stimmt. Genau, und hier fliegt Perry auch nochmal zum Mond, holt sich ein paar Überreste aus dem, was von der Aetron noch verwertbar ist, also Roboter und ein paar Landwirtschaftsmaschinen und so weiter. Und es erscheint das erste Mal ein fremdes Raumschiff im Sol-System, ein spindelförmiges Schiff, ein ehemaliger arkonidischer Transporter, komisch, nachdem in sämtlichen Heften immer ausgesagt wurde, die Arkoniden bauen nur in Kugelform, ist es jetzt eine Spindel, aber gut, lassen wir das. Und Crest sagt, das waren die Phantan.
Ja, das wird ja so referenziert, dass das ein überholtes Modell ist, ein altes Modell, was lange nicht mehr genutzt wird. Also ich sehe da jetzt nicht unbedingt einen Riss drin.
Was mich so unheimlich stört am Heft. Wir fangen mal mit dem Negativen diesmal an. Neben Thora, die sich wirklich nur als Vergisses agierend zeigt, merkt man hier, dass Kurt Mahr den Perry Roden ganz anders darstellt als Shea und Ernsting. Bei Shea und Ernsting hätte Perry wahrscheinlich das Spindelschiff erstmal angefunkt. Hier wird sofort das Feuer eröffnet, das Schiff abgeschossen. Da wird nicht gefragt, da wird gefeuert. Was total der Darstellung von Shea, dass Perry nämlich jemand ist, der erstmal überlegt, bevor er handelt, total widerspricht.
Schwierig. Ist sowieso immer so ein Problem, dass habe ich mir nämlich auch in meine Notizen aufgeschrieben, dass der Perry Roden immer sagt, er steht überhaupt nicht auf Militarismus oder er will nicht so dieses ganze militärische Gehabe oder militaristische Gehabe. Das sagt er immer, aber in seinen Handeln oder in seiner eigenen Handlung nutzt er immer die Mechanismen, nutzt die Mechanismen auch voll aus und das kommt dann auch hier mit den Phantan-Leuten so weit, dass es halt Schießen ohne Fragen, ne? Überhaupt gar keine Alternativen suchen. Später ist es ja dann mit den Gestaltwandlern auch noch so, dass er da wenigstens versucht, mit denen eine gütige Lösung zu finden, auch wenn das jetzt auch nicht unbedingt klappt. Ja, da geht auf jeden Fall die Schere auseinander. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass es unterschiedliche Autoren sind, die dann so wichtige Schritte in seinem auf seinem Weg beschreiben.
Ja, und wieder mal die 60er. Man hatte Deutschland noch mit sehr vielen Leuten der alten Denkweise durchsetzt. Und man musste natürlich Abenteuer für den jungen Wehrdienstleistenden bringen. Womit identifiziert er sich am ehesten? Mit Militärdenk. Und immerhin, das haben dann Shea und Dalton die meiste Zeit wenigstens betont, wenn es auch ein Kurt Mahr sehr häufig vergessen hat. Man hat hier versucht, Perry wenigstens bei den beiden war es so darzustellen, dass Militarismus für ihn ein Mittel zum Zweck ist. Es ist für ihn ein Device. Er nutzt es, weil er nur so zum Erfolg kommt. Ist vielleicht eine billige Ausrede, ist aber immer noch besser als gar keine Begründung.
Gibt es da noch irgendwas Erwähnenswertes in dem Heft? Weil ich fand das ehrlich gesagt ein bisschen gurkig. Da hat irgendwie, ist relativ wenig zusammengekommen für mich. Ist auch wieder so sehr szenenhaft, sehr schnell erzählt. Mit kleinen, weit auseinanderliegenden Handlungsstücken. Aber so richtig ein Gesamtding hat sich da für mich nicht ergeben.
Ja, ich habe es ein bisschen besser bewertet, weil, es ist ein neuer Autor. Es ist das erste Heft eines neuen Autores in einer neuen Serie. Noch dazu jemand, der zwar schon durchaus publiziert hatte, aber halt noch nicht zu den absoluten Top-Größen der deutschen Science-Fiction gehört. Da bin ich etwas zurückhaltender in dem vernichtenden Urteil und werte es nicht zu sehr ab. Ja, aber es ist halt ein Durchschnittsperry der frühen Zeit. Es ist Massenware. Nicht böse in diesem Sinne gemeint, sondern einfach nüchtern.
Ja, eine Sache passiert noch. Der Perry Rhodan geht den Alan Dean Mercant besuchen. Richtig? War das hier?
Richtig, richtig. Mit. Wie gesagt, halten wir uns nicht zu sehr an Details auf. Das würde auch den Zeitrahmen sprengen. Gehen wir ein bisschen weiter und kommen wir zum Mutantenchor.
Das ist stark. Das war ein starkes Heft. Das hat mir gut gefallen.
Ja, und das ist das erste Heft, was ich als sehr schön, aber auch gleichzeitig als komplett nicht zu Ende gedacht in seinen Konsequenzen bezeichne.
Okay.
Wir haben jetzt durch die Fantan-Leute im Vorheft das Phänomen, dass die Großmächte der Erde, Perry, nun ja, naja, was heißt akzeptieren? Ich würde eher sagen, gnädig dulden.
Tolerieren.
Ja. Naja, tolerieren, davon sind wir noch weit entfernt. Stimmt, das war ja eine kongeniale Handlung, die fand ich richtig toll. Homer Gershwin Adams beim Versuch, die Weltwirtschaft zu übernehmen, was natürlich auch fast ohne Probleme klappt.
Nee, hier wird Homer Gershwin Adams erstmal eingeführt.
Ja, und das passiert hier drinnen, die Börsencrashs und so weiter.
Ist das schon hier?
Ja, er befördert die dritte Macht innerhalb dieses Heftes direkt an die absolute Spitze. Weitere Mutanten kommen vor und die ersten Invasionsversuche der Individualverformer, kurz IVs, werden aufgedeckt und zum Teil sogar schon abgewehrt. Ich würde sagen, von sämtlichen Heften das bisher am dichtesten vollgepackte. Heute wären das wahrscheinlich fast ein ganzer 50-Hefte-Zyklus.
Ich finde es ehrlich gesagt total toll, diesen Handlungseinschub, diese Minigeschichte um Homer Gershwin Adams, wie er zur dritten Macht kommt. Gerade auch mit dem Eschbach-Roman im Hintergrund oder im Hinterkopf, dass es da auch diese Szenen gibt. Das hat sich für mich hier relativ gut zusammengefunden. Das fand ich toll. Ist wahrscheinlich auch bloß in der Konstellation nur die Qualität erreicht, die es jetzt oder die Bedeutung erreicht, die es für mich hat. Ich finde diesen ganzen Handlungseinschub mit der GCC, mit der General Cosmic Company, die in New York aufgesetzt wird und den Börsencrash, das finde ich toll. Das hat so einen Wolf of Wall Street Swag für mich. Fand ich ehrlich gesagt ganz, ganz lustig und unterhaltsam und wie gnadenlos die da die Kapitalismus auf die Schippe nehmen und wie rücksichtslos der Perry Rhodan die ganzen Menschen, Kleinkreditnehmer und Finanzhaie ausbluten lässt. Und wie viele Leute da auch wieder sterben und der kümmert sich überhaupt nicht darum, dass Leute in den Selbstmord gehen und so weiter und so fort. Und das wird halt nur lapidar in einem Halbsatz da hingewischt und wird gesagt wird, ja, dafür sind wir nicht verantwortlich.
Ich hab's in der Rezension Slow clap. Ein bisschen.
Slow clap.
Ja. Ich hab's in der Rezension ein bisschen anders geschrieben. Ich hab's da, ich zitiere mich mal selber. Es wird in moralischen Grauzonen gearbeitet, also fangen wir damit mal an. Perry wirbt Homer Gershwin Adams an. Das Finanzgenie. Es wird mit keiner Silbe darauf eingegangen, woher Perry das alles so richtig weiß. Ja, aus dem Zeitungsartikel, toll. Er vertraut also jemandem blind, von dem er einfach einen Artikel gelesen hat. Er gibt diesem Menschen finanzielle Macht und vertraut diesem Menschen. Toll. Echt toll. Einem Knacki, der durch Börsenbetrug im Gefängnis gesessen hat. What the fuck? Also jeder normale Mensch würde sich erstmal denken, der hat gesessen. Gegen Manipulationen. Ja. will ich den wirklich?
Ja, vor allen Dingen ist es ja so, die nehmen den Crest mit vom Mond zurück zur Erde, landen in der Wüste Gobi, damit er und seine Technik nicht in die Hand von irgendwelchen Mächten fällt. Ein paar Hefte später entscheidet man sich jetzt dazu, den Homer Gershwin Adams mit dieser ganzen Technik der Akunin loszuschicken und genau die Leute zu fördern und die Leute zu unterstützen, woher die dritte Macht das meiste Kapital bekommt. Das ist so geil.
Ja, das ist irgendwie hintersinnig. Man hätte hier jetzt natürlich schön noch Handlung einschieben können, dass bei diesen ganzen akonitischen Baumaschinen, die nicht unbedingt als Waffe benutzbar wären in dem Sinne, aber natürlich die Welt auf den Kopf stellen, logischerweise. Jetzt könnte man natürlich diese ganzen Sachen von den Geheimdiensten während dieser Arbeitsproben klauen lassen. Ja, hätte man eine schöne Handlung draus machen können, hätte Perrin natürlich alles wiedergekriegt durch seine Mutanten. Also sparen wir uns die Handlung. Gut, lass mal so. Was mich richtig angekotzt hat, war der Börsencrash. Da macht Perry, um aus den paar Millionchen, die er hat, um die gesamte Weltwirtschaft mal eben, ja, knapp 90% der Weltwirtschaft zu beherrschen, macht er einen Börsencrash, der klein Otto um seine Lebensersparnisse bringt. Nicht die ganz großen, nein. Der Kleinanleger ist doch der, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so direkt sage, der Gefickte.
Der Gefickte, das ist schon richtig. Aber so nicht bloß so ein bisschen, sondern trocken Gefickte.
Richtig. Und wenn wir uns mal die Konsequenzen des Handelns angucken, da sind aber Millionen Menschen arbeitslos geworden. Eine Weltwirtschaftskrise, wie es sie noch nicht gegeben hat, dagegen ist selbst unsere Corona-Krise ein Witz. Und das wird mal einfach so nebenbei geduldet und och, ich zerschlage die komplette Weltwirtschaft, ich haue sämtliche Lieferketten damit auseinander und sämtliche Menschen sind glücklich und zufrieden und ein paar Selbstmorde.
Und das der Grund für die ganze Sache, nicht. Ich brauche Kohle.
Ja, das passt so ganz und gar nicht zu dem moralischen Anspruch, den Perry in sämtlichen Heften davor angedichtet bekommen hat. Weil hier agiert er nämlich wie ein Diktator. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, so rücksichtslos, wie er hier gegenüber der Wirtschaft agiert. Ja, er hat keine Menschen umgebracht in dem Sinne. Nicht aktiv in dem Sinne. Aber die Handlungsweise ist extrem faschistisch.
Ist krass, ne? Hätte man viel besser machen können. Man hätte einfach hingehen können, irgendwie eine Konferenz fingieren können und, keine Ahnung, ihn zum krassen Redner oder Suggestion, er hätte seine Suggestionen benutzen können, um da irgendjemanden von zu überzeugen, um die Staatenlenker auf seine Seite zu bringen. Das wäre der Moment gewesen, wo man diese ganze Welteinigung ein bisschen homogener und humanoider und humaner hätte machen können. Aber nein, man macht hier diesen ich ficke alle Kleinanleger trocken Moment draus.
Ich möchte jetzt an der Stelle, bevor jetzt wieder der Aufschrei aus dem Fandom kommt, nein, die Hefte waren nicht faschistisch und Perry auch kein Faschist. Er hat aber faschistisch gehandelt an manchen Stellen. Nicht beabsichtigt durch Scheer und Dalton. Das war keine Absicht. Sie haben einfach die Konsequenzen ihres Handelns nicht zu Ende gedacht.
Nein, Moment. Das ist falsch. Er hat gehandelt zu seinem eigenen Wohl und hat damit das Elend von anderen billigend in Kauf genommen.
Das ist faschistisches Handeln. Das war damals nicht so gemeint.
Doch.
Nein, es war damals nicht so gemeint. Das muss man tatsächlich an der Stelle etwas relativieren. Das merkst du auch wieder in den folgenden Heften dann. Man hat damals einfach wirklich drauf losgeschrieben, ohne sich wirklich über die Konsequenzen Gedanken zu machen. Was auch dieses ganze Auslassen der ganzen Konsequenzen in den Heften begründet.
Ja, aber dafür muss man sich halt heute Kritik anhören und das ist genau richtig so. Ja,
die musste man sich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, hätte man sich die damals auch anhören müssen. Und hat man sich damals auch anhören müssen. Aber es waren Heftchenromane, da war halt Reflexion und weiteres Denken als bis zum nächsten Heft nicht unbedingt notwendig.
Bully und Taco Kakuta sind unterwegs, um die Mutanten einzusammeln. Auch wieder so eine Nummer. Menschenklau Nonplusultra. Der Europäer geht nach Afrika, um Menschen zu fangen. Na doch, die wurden schon entführt. Die wurden mitgenommen und wurden dann am Ende vor eine Wahl gestellt. Und keiner von denen hat ein Privatleben oder sowas oder hat Familie und will zurück. Alle sind davon überzeugt, dass Pereroden die nur zum Besten der Menschheit handelt und bleiben dort. Auch wieder verschenkt. Ich fand das cool, die Idee, wie sie es gemacht haben, so eine World Tour zu machen. Und dann hört man noch von einem Ernst Ellert in München, den man noch unbedingt abholen muss. Und Bully kommt dann erst zu spät in die Wüste Gobi wieder zurück. Ja, aber ganz ehrlich, hat auch wieder ein bisschen Geschmäckle.
Das hatte alles negativen Beigeschmack heutzutage. Das hatte es damals auch schon, ja. Nur, auch hier wieder, und ich versuche da fair mit den Heften umzugehen, ja. Das hättest du dem damaligen Heftromanleser nicht an die Hand geben können. Das waren Gedankengänge, die hätte damals keiner aus der Zielgruppe wirklich irgendwo verfolgen wollen.
Hätte es ja auch nicht sein müssen, und man hätte es ja einfach anders machen können. Wenn man die einzelnen Mutanten so als Superhelden oder als Superhelden-Abziehbildchen meinetwegen so mit reinnehmen hätte können, dann hätte man den Cast halt verkleinert, hätte weniger oder Wuriu Sengu, Taku Kakuta, Ralph Martin meinetwegen, André Noir, den braucht man jetzt nicht unbedingt, den hätte man sich auch sparen können. Dann hier Anne Sloan und sowas, die hätte man einfach in einzelnen kleinen Episoden in den Heften vorher, wie man das mit Ras Jubai, mit Ernst Ellert gemacht hätte, dann hätte halt am Anfang Periroden irgendjemand losgeschickt und diese Leute immer wieder über die Hefte bis hierher zusammengesammelt. So, der hätte meinetwegen den John Marshall schon früher gefunden und hätte den dann zum Casting, zur World-Tournee-Casting geschickt, und dann wäre eine kleine Episode in jedem Heft gewesen, wo er dann einen neuen Mutanten dazu bekommt und wo die dann hier alle gesammelt werden in Heft 6 oder wo sind wir jetzt? Nee, ja doch, Heft 6.
So, gehe immer noch bitte davon aus, dass die Serie für maximal 30 Hefte ausgelegt war. Man hat von Woche zu Woche geplant. Man hat hier nicht auf die Zukunft planen können.
Das stimmt überhaupt nicht, Mario. Guck mal, Ras Jubai, Ernst Ellert und sowas, die hatte man schon 2 Hefte vorher. Die wussten das schon, dass sie das mit den Mutanten machen wollten. Sonst hätten sie es ja vorher nicht reingepackt.
Und sie hatten ja auch diese einzelnen Charakteren machen.
Ja, sie hatten den Werkzeugkasten und haben ihn halt trotzdem nicht genutzt und haben dann hier wieder gemerkt, oh, das sind zu wenige, wir brauchen mehr. So, und wir holen uns mal noch welche ran. Und dann hat man bestimmt diesen Pool an Leuten. Ich meine, jetzt hier in der Peripedia sind das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Leute, die man in dieser World Tournee hat eingesammelt. Und von denen werden jetzt wie viele wirklich genutzt in den kommenden Heften? 6?
3, ja. 4.
Man hat sich da einfach eine Stange an Namen zusammengesammelt, die man dann später hätte weiter vertiefen müssen. Nämlich wieder als 1A-Plot-Device, um die Handlung irgendwo zu retten. Wie du gesagt hast, um nicht immer irgendwo Technik aus dem Hut zu zaubern.
Was mich an der Stelle ein bisschen angegurkt hat bei dem Heft auch, ich habe es im Review nicht drin, aber es ist mit drin. Wir haben zu Anfang Crest, der aufgrund von Mutantenkräften staunt, weil er sowas angeblich nicht kennt. Hier macht er sogar schon so ein bisschen auf Ausbildern der Mutanten, weil die Akoniden Mutantenkräfte ja kennen. Ja, wie jetzt? Kennen sie oder kennen sie nicht? Ja, nein, ja doch, ja, nein, ja, bitte doch, ja, bitte nein.
Ich glaube, das ist so gemeint, dass die diese Telepathie und sowas, also diese Geisteskräfte, die hier beschrieben sind, von anderen Spezies kennen, aber nicht aus mutierten Akoniden heraus. Weißt du, wie ich meine?
Ja, da kommen noch so viele Ungereimtheiten, da kommen wir auch noch genauer zu. Jetzt muss man an der Stelle wirklich übrigens die alten Atlan-Hefte mit reinnehmen, insbesondere Atlans Jugendabenteuer. Da gibt es nämlich Mutanten bei den Akoniden. Also sie kannten es doch.
Echt?
Man hat sich damals, man hat sich damals so häufig in Widersprüchen verzweckt. Ein ordentliches Lektorat hätte vieles verhindert. Es ist wie mit dem Kondom. Es hätte auch vieles verhindert.
Viele Probleme hätten verhindert werden können.
Überschrift über ein Bild von Philipp Amthor, jawohl. Gut, das war jetzt gemein, aber manchmal muss man auch sowas mal reinbringen. Sorry, liebe Zuhörer.
Oh Mann.
Aber manchmal, gut. Wir haben also das Mutantenkorps, wir haben Perry, der die wirtschaftliche Macht hat. Wir haben die ersten Auftritte der Individualverformer. Womit wir schon zu Heft 7 kommen oder erst zu Heft 7. Wir sind nämlich eigentlich schon fast hinter unserem Ziel hinterher. In kurz, Die Individualverformer tauchen das erste Mal auf. Perry baut seine Machtmittel weiter aus. Dank Perry und seinen Mutanten scheitert die Invasion aus dem All durch die Individualverformer. Die Individualverformer sind insektenhafte Wesen, die einfach ihren Geist mit dem Geist eines Menschen tauschen können nach einer gewissen Vorbereitungszeit. Crest und Thora kriegen die absolute Panik und kacken sich in die Hose, als sie Individualverformer hören und sagen nur, geh an Bord der Good Hope, lasst uns fliehen, die Erde ist verloren.
Ja.
Perry kommt auf eine ganz einfache, fucking einfache Lösung in diesem oder dem nächsten Heft. Man hat versucht, mit einem technischen Device die Individualverformer zu verfolgen. Ein technisches Device, was die Arkoniden, jetzt nicht die ganz Degenerierten, aber die ein paar Jahrhunderte vorher, locker schon kannten. Die Lösung, die Perry da präsentiert, Entschuldigung bitte, die ist sowas von banal, dass man sich wirklich fragt, sag mal, ist mit Degeneration der Arkoniden nicht nur Verweichlichung und Verblödung, sondern völlig Niveau eines Zweijährigen gemeint?
Ja.
Ja. Nicht nachdenken. Nicht nachdenken.
Jetzt, ich zerbreche mir gerade den Kopf, ob das jetzt hier schon ist, als Ernst Ellert dann seine nächste Entwicklungsstufe einnimmt. Das ist hier, ne?
Ich glaube, das war das nächste Heft.
Echt?
Also was ich damals auch in meinem Review geschrieben habe, jetzt muss man auch wieder die Gesamtsituation betrachten. Die ersten Nachdrucke der ersten 6 Hefte kamen in den Handel. Man hat in München erkannt, dass man hier echt Geld machen kann mit der Perry-Serie. Also hat man das Heft 1 bis Heft 5 nochmal oder bis Heft 6 nochmal nachgedruckt und nochmal an den Kiosk gebracht. Für eine Heftromanserie ein Novum. Hat es auch später nie wieder gegeben in der Form. Leider hat man aber dem Lektorat nicht mehr Geld an die Hand gegeben, weil ne, Gewinne mitnehmen, aber bloß nicht investieren. Was da an Patzern in den Heften ist. Alleine dieser Fakt, dass Crest in diesem Heft sage und schreibe an 5 Stellen zum allerersten Mal sicher ist,
sich dass ganz sicher
das Erbe der Arkoniden übernehmen wird.
Jetzt und
das
bin zum allerersten ich mir ganz Mal. Sicher.
Ja, und das zum allerersten Mal. Entschuldigung bitte. Nein, das ist mir damals, ich habe die Hefte das erste Mal gelesen, da war ich circa 9 Jahre alt. Selbst da habe ich schon gesagt, fuck you. Und übrigens, ja, in diesem Heft stirbt Ellert und geht mit seinem Geist auf Reise. Ich merke es nämlich gerade an meinem Review, da hatte ich als Zitat, alles heißt Gorks, weil alles Gorks ist.
Fand ich aber eine coole Geschichte, wie sie den IVs dann auf die Schliche gekommen sind. Und ich fand es am Ende ganz schön hart, dass Bully dann dort bleiben muss und alle erschießen muss, glaube ich. In der Höhle im Himalaya, das fand ich schon ziemlich krass.
Wobei ich das mit dem Erschießen nur sogar noch akzeptieren kann. Wir haben hier im Endeffekt einen Kriegszustand und die IVs sind schon sehr, sehr gefährlich. Trotz Perrys Mutanten und Machtmitteln. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, gegen solche Aggressoren wirklich aggressiv vorzugehen. Es geht nicht anders. Es ist nicht nett.
Ja.
Aber hier wird auch sogar in 2, 3 Sätzen so ein bisschen lässt man einfließen, dass Perry diese Handlungsweise selber eigentlich gar nicht will, aber sich gezwungen dazu sieht. Es ist einer der ganz wenigen Momente, wo der frühe Perry wirklich mal reflektiert. Wenn auch nur im Nebensatz.
Das stimmt.
Schließen wir das Ganze mal mit Heft 8 und 9, die Handlung auf der Venus, ab.
Das ist ein Zweiteiler, ne? Die Venus?
Im Prinzip ja.
Ja gut, danach gibt's ja nochmal den neuen Showdown mit den IVs. Hilfe für die Erde, der ist jetzt nicht so. Der ist auch nicht in den Silberbänden drin, Hilfe für die Erde, ne?
Der Nein, ist da auch rausgefallen. Auch nicht.
Ja, wie cool ist denn bitte die Venus-Basis? Es gibt Dinos auf der Venus! Dinos sind mega cool, weißt du das?
Nein.
Doch. Und guck dir wieder das Cover an, das ist mega, Alter, was da los ist.
Das ist ein Riesen-Dino, das ist das erste von.
Das sind ausbrechende Vulkane, da ist ein Panzer.
Das ist das erste Cover von Johnny Brook innerhalb der Peri-Rodan-Serie mit einem Dinosaurier. Und ja, auch wenn jetzt wieder ein paar Leser schreien werden, gerade in der Peri-Gruppe auf Facebook, es ist das erste von vielen, vielen, vielen Dinosaurier-Covern. Hier passt es sogar. Hier sind nämlich Dinosaurier auch sogar drinne. Die Venus ist so ein bisschen Schablonen. Ist irgendwie eine Schablone, kann man fast sagen, für die spätere Serie. So ziemlich jede spätere Dschungelwelt ähnelt der Venus. Was passiert? Peri Rodan landet auf der Venus, muss sich ein bisschen durchkämpfen, kriegt irgendwann Zugang zu einer Basis, die früher von den Arkoniden dort errichtet worden ist, 10.000 und mehr Jahre alt. Und damit wird klar, die Arkoniden waren schon mal im Sol-System. Die Venus wird dargestellt als erdähnlicher Planet, ein bisschen kleiner, ein bisschen mehr Gravitation. Also man wiegt dort einfach ein paar Kilo mehr. Die Venus hat, weiß ich nicht, was waren das, 10 Tage lange Tage und 10 Tage lange Nächte.
240 Stunden, glaube ich. 240
genau.
Stunden sind es. Stimmt das also
eigentlich? Eine Rotation 5, ja.
Krass.
Also da zeigt sich schon wieder, dass Peri Rodan in den frühen Heften geklotzt hat und nicht gekleckert. Es musste alles Superlative sein. Heute würde man sagen, man hat den Trump-Sprech gesprochen. Es war kein guter Planet, es war der beste Planet. Ja, da haben Cher und Ernsting echt ernsthaft wirklich geklotzt. Aber okay, tut der Handlung nicht unbedingt einen Abbruch, ist nicht schlimm. Und dass man die Venus als Urwelt dargestellt hat. Sogar Bully an Bord der Good Hope beim Anflug auf die Venus noch so einen Groschenroman liest.
Ja, das ist geil. Das ist echt
eine Anspielung auf einen von Ernstings Romanen.
Echt?
Ja. Kurt Mahr lässt also Bully einen Walter Ernsting-Roman im Endeffekt lesen, auch wenn das so nicht aussagt. Und Bully stellt so fest, dieser blöde Idiot, der wusste, wie es auf der Venus aussieht, so eine Frechheit.
Ja.
Gut, wenn wir mal wissen, dass man.
Ich glaube, er sagt irgendwas wie ungesunde Fantasie oder sowas. Nee, so eine Fantasie gehört verboten, genau.
Wir gehen mal davon aus, die Wissenschaftler damals und auch in der Bevölkerung setzte sich so langsam die Erkenntnis durch, dass die Venus wahrscheinlich kein Paradies ist und keine Dschungelwelt. Ja, 64 bis 67 haben wir erst die Gewissheit dafür gekriegt, dass die Venus lebensfeindlich ist. Vorher gab es ja keine Venussonden. Von daher können wir mit einer Venus als Dschungelwelt im Sol-System durchaus leben. Ja, kann man den Autoren nicht vorwerfen. Woher sollten sie es wissen?
War hätte ja ich jetzt auch, keiner da. Hätte ich jetzt auch überhaupt nicht hinterfragt, muss ich sagen. Das hätte ich jetzt einfach so gekauft.
Ich finde sogar richtig schön, dass man später sogar die Venus weiterhin als Dschungelplanet darstellt und hier nicht einfach an die echte Realität angepasst hat. Ja, das nenne ich einen Holzweg, konsequent zu Ende gehen, ohne dass es weh tut. Zum Heft an sich habe ich damals positiv empfunden, ich hoffe, es ging dir genauso, dass die Handlung erste Mal überhaupt nicht ganz so stroboskopartig war, sondern ein bisschen gemächlicher wurde.
Ja, es ist eine Stringenz drin. Also die Venusbasis, das ist halt endlich mal wieder in einem Heft eine geschlossene Story. Es sind nicht wieder mehrere Versatzstücke, die aneinander geflanscht werden und dann in einem Heft zusammen kombiniert werden, sondern es ist wirklich, die fliegen hin. Und am Ende ist die Sache abgeschlossen und am Ende kriegen sie einen Tipp, wie die Geschichte danach weitergeht. Ich finde das gut.
Und ich verbeuge mich hier an der Stelle vor Cher als Exposé-Autor, dass an Bord der Venus-Basis nicht noch zehntausende Raumschiffe und so weiter lagerten, die Peri hätte einstreichen können.
Ich finde es cool, die Idee mit den Raumjägern, dass sie sich so ein bisschen voranbringen. Ne? Ich finde es komisch, dass das Beiboot zum Beispiel nicht solche Jäger mit an Bord hat.
Na gut, an der 60 Meter Raumschiff, da passen die zwar rein, aber naja, die Arkoniden haben ja auch keine Ersatzteile mitgenommen. Warum sollten sie Raumjäger mitnehmen?
Ja, genau. Ja, hätte man.
Kann man verschmerzen.
Finde ich cool, finde ich eine coole Idee. Man hat dann so diesen Build-up dahin, ja, hier sind mega viele Schiffe gewesen, da gibt's einen riesigen Hangar, der wahrscheinlich voller Schiffe ist, und dann kommen sie hin und finden halt nur die Jäger. Und ich find's geil, dass die dann wieder so einen menschlichen Moment haben, wo sie dann sagen, ja, wir fliegen die Dinger jetzt. Jetzt wird das mal rumgeschrubbt damit. Fand ich sehr, sehr sympathisch. Da ist Roden und Bull ist da wieder zum Mensch geworden.
Ja. Und wie gesagt, ich lobe an der Stelle, auch wenn man das ganze Leben auf der Venus als, ich meine, entschuldige bitte, die Dinosaurier dort sind größer als der größte Dino bei uns. Ja. Ja.
Hey, ist doch cool,
mein Aber es Gott. hat einfach, das ist das, so ein Heft, wo ich wieder sage, da habe ich Kurt Marr für geliebt. Es hat einfach einen liebenswert naiven Charme.
Ja. Wenn ich das Ding damals als 12-, 13-Jähriger gelesen hätte, ich hätte es übelst gefeiert, ich sag's dir.
Ja. Heft 9 sieht wieder ein Autor neu dabei, W.W. Scholz. Hilfe für die Erde.
Oh, den finde ich jetzt wirklich, finde ich cool, dass sie es nochmal gemacht haben, weil ich meine, am Ende von Invasionen aus dem Weltall, da ist ja die IV-Bedrohung noch nicht absolut geregelt. Da ist ja immer noch das Schiff.
Ich muss gerade noch was einwerfen.
Mit dem Kommandanten.
Schulz erster unterwegs. Roman war das Mutantenkorps. Heft 6. Sorry.
Okay. Ja, was auch immer. Der Kommandant der IVs ist ja immer noch mit seinem Schiff im Sonnensystem unterwegs. Und die IV-Bedrohung ist ja immer noch nicht komplett geklärt. Und jetzt gibt's halt diesen Großangriff und hin und her und hoch und runter und Homer Gershwin Adams ist wieder dabei, der eine Action-Szene bekommt. Ich finde das mega, ich finde das toll.
Wir sagen jetzt mal einfach zum Titelbild was. Was macht bitte der Kaktus da mit den Menschen?
Ja, die werden doch als Wespe beschrieben.
Ja, da siehst du schon, wie sehr frei Johnny Brook damals den Heftinhalt interpretiert hat, lach aber auch daran, dass er meistens den Heftinhalt nicht mehr wirklich kannte, ne?
Der gibt mir jetzt hier so H.G. Wells-Vibes ab.
Ja, mit dem Kaktus.
Ja, mit dem Kaktus. Space Cactus.
From the sky. In meinem Review bin ich am Ende angefangen und habe gesagt, schön, dass die Erde endgültig geeint ist. Was in späteren Heften dann übrigens wieder relativiert wurde. Das war sie nämlich doch nicht. Also diese Entwicklung hat man bewusst in späteren Heften ignoriert und sich bewusst widersprochen. Diese Einigung hier zu diesem Zeitpunkt war aber auch Blödsinn. Das wäre viel zu einfach und viel zu schnell gewesen. Zusammenarbeit ja, wirklich Einigkeit nein.
Ja, vor allem gibt's ja immer noch die Aktion von Freight und sowas dann, das wird ja dann wirklich wieder torpediert. Also man ist sich einig, dass das eine gute Sache ist, ja, das kaufe ich, aber dass es wirklich eine geeinte Menschheit gibt, das ist schwierig, das ist echt schwierig.
Ich habe mit Scholz seinem Stil damals schon unheimliche Probleme gehabt. Ich fand das Heft nicht gut geschrieben. Ich musste, egal bei welchem Lesedurchgang wir waren, ob ich es damals mit 9 gelesen habe oder wie jetzt vor knapp einem Jahr, da sind Gedankensprünge drinne, da packst dich an den Kopf. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob Scholz eventuell Überlänge geschrieben hat und Shelvocard einfach einige Passagen rausgestrichen hat, dass so eine innere Zerrupftheit da durchschimmert, aber da waren Gedankensprünge drinne, sorry. Ja, Logiklöcher größer als in sämtlichen Star-Wars-Filmen zusammen. Allgemein habe ich hier sehr deutlich nochmal gesagt, hier wird durch Perry den Frequenzdetektor, ja, der von den Terranern entwickelte Frequenzdetektor, der passt als Maßnahme gegen die IVs, damit kann jeder IVs enttarnen. So, jetzt haben wir die Akoniden, die sind gegen die, laut Crestworten, größte Gefahr des gesamten Universums.
Die Triples.
Wir erinnern uns.
Die Triples von Perry Roden.
Ja, so in etwa. Ernsthaft. Superlative. Haken wir ab, dass es nicht die größte Gefahr war. Später wird Crest nochmal 10 Mal feststellen, dass es eine größte Gefahr gibt. Übrigens, in diesem Heft hat er nicht festgestellt, dass Perry Meyer bei der Akoniden wird.
Was?
Er hat es nur vermutet. Ja, dass die Akoniden Schlafmützen waren, wussten wir. Aber ich meine, es wurde immer ausgesagt, das akonidische Imperium bestände aus Hunderten von Völkern. All diese Völker leiden unter den Invasionen der IVs. Crests Worte. Ich bitte dich, über Jahrtausende unter der Knute der IVs. Hunderte von Völkern im großen Imperium. Und da kommt keiner auf die Idee, einen simplen Hirnwellendetektor zu bauen.
Ganz simpel, ganz simpel. Ich gucke drüben in der Küchenschublade, ich glaube, da habe ich die Zeichnung davon.
Ja, herzlich willkommen, liebe Kinder, bei Werken mit MacGyver. Heute lernen wir, wie wir aus dieser Bleistift, aus dieser Kugelschreibermine, diesem Kaugummi und dieser Büroklammer eine handelsübliche Zeitmaschine bauen.
Schritt 1. Nein, ja, ja. Ist schon alles ein bisschen gimmicky hier. Und ich glaube, das hätten sie auch nicht gebraucht in dem Heft.
Nein, also das Heft hat man ganz, ganz deutlich gesagt. Sehr, 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 sehr zu Recht in den Silberbüchern unter den Tisch fallen lassen. Es war eine Gurke.
Ja, es kommt vor allen Dingen dann, glaube ich, auch zum, ja, das kommt zum ersten Bruch, zum ersten Zeitsprung in der Reihe danach, ne?
Ein bisschen, ja.
Wir springen 3 Jahre, kann das sein?
Ja.
3 Jahre
damit in die Zukunft werden wir dann
und brechen dann auf in die Vega. Aber das heben wir uns auf jeden Fall auf für das nächste Mal. Denn dann geht es relativ straff zu auf Band 19. Und wir sind ja hier Road to 19 zur Unsterblichkeit. Und da habe ich Bock
Teil
drauf.
Teil 1.
Und ich bin ja damit eingestiegen, dass ich ein bisschen die Lust dran verloren habe, weiterzulesen. Weil gerade die Hefte hier, die haben es einem dann ultimativ schwer gemacht, dran zu bleiben. Aber die ganze Vega-Story, der Vega-Arc, der macht schon echt Bock.
Ja, man muss hier sehr, sehr deutlich unterscheiden zwischen dem großen Ganzen und der, ja, Handlung im Heft an sich. Was mich mal interessiert, nachdem ich ja schon einige Leute mit dem Periverus infiziert habe. Ich habe dir ja mal ein Video gezeigt mit einem Bericht des Fernsehmagazins Monitor.
Ja.
Perry Rodan, der Ersatz-Hitler.
Möchtest du eine These mit mir diskutieren oder was ist jetzt?
Wie ist denn dein Eindruck, wenn man jetzt die ersten 9 Hefte nimmt? War dieser Monitorbericht jetzt nur mal die ersten 9 Hefte betrachtend? Fair oder nicht?
Der war übelst fair. Das ist eine Angst, die sich da äußert gegenüber einer Popkultur. Das taucht ja immer wieder auf, so Killerspiel-Diskussion, Techno-Musik, Flashmobs, heute die neue Umweltbewegung um Greta Thunberg. Das taucht ja immer wieder auf, dieses Reagieren der vermeintlich, ich mache jetzt Airquotes mit meinen Fingern, der Älteren auf eine Jugendbewegung. Und dass das so aufgenommen wird in der Jugendkultur und wie es ja damals auch Anklang gefunden hat und wie es dann von den Älteren in der, ja, die das dann halt hinterfragt haben, was ist das, haben wir für Erfahrungen gemacht, welche Anklänge hat das? Das ist schon durchaus nachvollziehbar, dass man solche Gedanken hat und dass man die so früh gehabt hat. Wir kommen ja auch zu dem einen oder hier und damals zu dem Schluss, dass man da durchaus an der einen oder anderen Stelle Kulturimperialismus oder Faschismus im schlimmsten Fall auch mal vorwerfen kann, aber halt auch einen institutionalisierten Rassismus auf jeden Fall, der da stattfindet und gefeiert wird, kann ich schon durchaus nachvollziehen, dass man zu dem Schluss kommt. Man muss sagen, es ist nicht fair, ne? Aber so ein Report wie beim Monitor, der ist nun mal nicht fair. Man kann von Klatsch und, wie sagt man, Enthüllungsjournalismus nicht unbedingt verlangen, dass sie fair bleiben. Ich denke, die Angst war berechtigt, aber ich muss sagen, sie haben natürlich auch die Kurve gekriegt.
Ich muss sagen, retrospektiv, du triffst fast die gleichen Worte wie fast jeder, dem ich diese Hefte zu lesen gab. Und da sind Menschen unterschiedlichen Alters bei. Du bist garantiert nicht der Älteste davon.
Das glaube ich gerne.
da sind Menschen bei, die 60er Jahre eine gute Arbeitskollegin von mir, mittlerweile Rentnerin, die ist heute fast an die 80, der habe ich vor 8 Jahren oder 9 Jahren diese Hefte gegeben. Das heißt, die war damals im Alter, dass sie die damals hätte lesen können. Die hat also auch noch die Zeit nach Nazi-Deutschland mitgemacht. Und diese Dame sagt auch, da hätte in den 60er Jahren ein normal gebildeter Mensch einiges an Kritik üben müssen.
Müssen. Das ist das Wichtige daran.
Das war damals ein bisschen verpönt. Es gibt viel Kritik, die an den Heften gerechtfertigt ist, die heute auch immer noch von manchem Altleser, und das meine ich jetzt wieder nicht abwertend, sondern ich kann es verstehen, die teilweise wirklich vehement von sich gewiesen wird, die aber sachlich gesehen eigentlich doch richtig ist. Ich kann es aber verstehen, die meisten dieser Altleser sind in der Zeit aufgewachsen, haben das als Jugendliche gelesen. Und wie es so mit der ersten Liebe oder der zweiten Liebe ist, in Erinnerung ist es meistens viel schöner, als es in der Realität war.
Ja, aber ich muss jetzt mal, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ne? Ich versuche mich jetzt mal so zurückzuversetzen in meine Jugend, wenn ich so 12, 13, 14 gewesen bin, also so meine Hochzeit, wo ich solche Sachen, wenn ich sowas gelesen hätte, dass es auch eine Bedeutung für mich entwickelt, davor oder danach ist es dann immer ein bisschen weniger geworden oder weniger gewesen. Ich muss sagen, wenn ich damals, selbst in meinen jungen Jahren das gelesen hätte, also so 2000 bis 2005, würde ich jetzt mal sagen, mich hätte das auch mitgenommen so. Und wenn ich als junger Mensch auf meiner eigenen Suche nach irgendwelcher Lebensbedeutung oder Lebensrolle gewesen wäre und dann hätte ich so ein Vorbild gehabt oder so ein geschriebenes Vorbild, ne, das setzt der Autor ja hier vor als gutes Beispiel. Ne, der Periroden ist ja hier nichts anderes als eine moralische Instanz, die als positiv bewertet wird durch den ganzen Roman. Das hätte mich schon angesprochen und mitgenommen. Und ich muss sagen, ich hätte als auch nicht unbedingt die Negativpunkte, die halt drin sind, gelten lassen. Und gerade wenn du auf diese Reportage anspielst, da sind ja auch viele Jugendliche befragt worden. Die waren halt komplett durch und keine Ahnung, was die in sich reingeballert haben. Aber die haben das ja durchaus so gesagt. So, Periroden ist ja kein Kriegstreiber, er versucht andere Lösungen zu finden, etc. pp. Genau das, was wir jetzt immer wieder so nachlegen und nachlegen und nachlegen, um diese objektiven Nachweise für Faschismus und Kulturimperialismus mal mindestens zu entkräftigen, kann ich mir schon vorstellen. Und wenn ich mir jetzt noch den Katalysator 60er Jahre, ne, diese ganze Suche nach, wer sind wir eigentlich, was bedeutet das, wie gehen wir mit unserer Geschichte um, dürfen wir noch stolz darauf sein, hierher zu kommen, was ist mit unserer Geschichte, haben wir jetzt 45 neu angefangen, wie gehen wir mit diesen ganzen Verbrechen um, die damals passiert sind? Wenn ich von außen damit bombardiert werde und immer wieder in diesem Zwiespalt stehen würde, gerade als Aufwachsender oder jugendlicher Leser, dann hätte mich das absolut mitgerissen, diese Heftromane. Da sehe ich überhaupt nichts. Also in der Reportage kann ich beide Seiten absolut verstehen. Ich finde es gut, dass sie die Kurve gekriegt haben, dass sie sich später demokratisiert haben, dass sie auch da so ein bisschen. Ich meine, wir haben es jetzt in der Dioversum-Quadrologie, haben wir es ja gelesen, da wird ja eine andere Qualität erreicht. So, der Homer Gershwin Adams wird wieder mitgenommen, der hier auch gut funktioniert. Der Periroden ist eine ganz andere Person, der hinterfragt viel mehr. Es sind viel mehr Anspielungen dabei. So, es wird viel mehr drauf geachtet, was das Leben des Einzelnen bedeutet und Menschenrechte und welchen Impact das der Tod von irgendwelchen Personen auf Homer Gershwin Adams da hat. Das ist was ganz anderes als jetzt noch in den Heften. Ich find's schön, dass sie die Kurve gekriegt haben und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Und ich werde mich jetzt auch wieder reinsetzen und den Vega-Mini-Zyklus wieder weiterlesen.
Also ich möchte ein bisschen vorgreifen, was für dich vielleicht auch ein bisschen das Lesen wieder vereinfacht, ne? Es wird immer wieder Stellen geben, gerade in den frühen Heften, wo ein Walter Ernsting, wo ein W.W. Scholz, ganz stark insbesondere ein Kurt Mahr, der war da drin der Meister, mit einzelnen Formulierungen, sorry, muss man einfach sagen, wirklich rechts vom Teller fällt, wo sie lebens- und menschenverachtend oder lebensverachtend Perry agieren lassen und seine Leute. An ein paar Stellen tatsächlich auch, obwohl Perry kein Faschist ist, faschistisch handeln lassen. Und da darfst du dich drauf freuen. Es wird immer wieder den Karl-Herbert Scheer geben, gerade dem, dem man diese Auswüchse am ehesten vorgeworfen hat, der sich alle 20, 30 Hefte gezwungen sah, Perry vor das Parlament treten zu lassen und zu sagen, Leute, das ist nicht alles faschistisch. Ja. Ja. Du wirst einfach merken, dass diese kleinen Kritikpunkte, wenn man sie ausblendet, sind die alten Hefte top. Man darf nicht zu viel drüber nachdenken. Man darf es nicht überbewerten.
Genau, genau.
Und ich glaube, mein überaus letztes Abschlusswort zu der alten Handlung sagen, weil die Hefte waren nicht rechts, sie sind nicht rechts, sie haben aber so leichte Tendenzen in einzelnen Stellen.
Ich muss auch sagen, ich werde mir für die Zukunft auch auf der Reise zur 19 vorbehalten, hier und da ein Heft auszulassen, weil gerade so die Gurken hier wie bei Hilfe für die Erde zum Beispiel, das sind sowas, boah, es gibt, denke ich, Gründe, warum die in den Silbereditionen nicht mit dabei sind.
Lass bitte bis zur 19 kein Heft aus. Es hat echt seinen Grund, warum ich sage, danach kannst du gerne überspringen. Danach ist es überhaupt kein Thema mehr.
Okay. Mario, hast du zu den Heften noch irgendwas zu sagen oder bist du leer?
Nein, ich habe noch was zu sagen. Insbesondere in Richtung der Zuhörer, die wahrscheinlich jetzt mit einem dicken Hals da sitzen. Gerade manch Altleser. Weil wir doch sehr heftige Vorwürfe auch gegen die Hefte bringen. Ich stehe zu diesen Vorwürfen. Das heißt aber nicht, dass ich die Hefte schlecht fände. Ich habe sie 3, 4, teilweise 5 Mal gelesen, um sie zu rezensieren. Ich habe sie deswegen so oft gelesen, weil ich sie durchaus als gute Unterhaltung sehe, die mir Spaß gebracht hat und damit ihr Geld wert war. Sie hat gemacht, was sie soll. Sie hat mich unterhalten. Es gibt Kritikpunkte, denen muss man sich stellen. Und da ist, wie gesagt, die Ausrede der 60er Jahre nicht immer eine ziehende Ausrede. Trotzdem würde ich diesen ersten 9 Heften, inklusive der Gurke Heft 9, auf einer Skala von 1 bis 10 Punkten als Gesamtbild immer noch knapp 8 Punkte geben.
Echt? So hoch?
Ja.
Boah, ich würde nicht höher als 6 gehen. Es hat gute Ausblühungen, aber die Masse der Hefte sind wirklich dann zu gleichförmig.
Sie haben halt eins, was heute viele Hefte nicht mehr haben. Diese unwahrscheinlich hohe Packungsdichte der Handlung und dieser naive Charme der 60er. Der gleiche Charme, den die ersten 3, 4 James-Bond-Filme hatten, die in der Realität nie funktionieren, aber einfach super geil unterhalten.
Ja, und ganz ehrlich jetzt mal, wir haben uns die ganze Sache noch mal reingepfiffen, wir umgeben uns jeden Tag damit, wir schreiben Artikel darüber, wir feiern das noch und nöcher. Ich denke, wir können beide von uns sagen, behaupten, dass wir gerade Perry Rhodan als Thema, gerade auch hier im Podcast und im Gespräch, sehr, sehr lieben und sehr, sehr wertschätzen. Und dass sich so Bücher bei uns halt mal hier und da ein bisschen Kritik anhören müssen, das ist nun mal so. Das gehört aber einfach dazu. Und wenn es die Kritik nicht geben würde, dann wäre das hier kein unterhaltsames Gespräch.
Richtig. Und wenn ein Karl-Herbert Scheer und ein Clark Dalton markige Worte und Trumpsche Superlativen verwenden dürfen, dann dürfen wir sie in der Kritik hier und da auch mal so verwenden. Das macht ein Heft nicht unbedingt schlecht.
Scheer und Ernsting, die hätten heutzutage bestimmt auch, oder gerade eine Woche später, eine Woche nach Veröffentlichung von dem Heftroman, hätten die 20 Sachen am liebsten anders gemacht. Erzähl mir doch nichts.
Ja, natürlich. Und sie hätten doch heute einen Shitstorm verursacht mit manchem, was sie schreiben. Ja, aber mein Gott, ich liebe die alten Hefte. Ich liebe sie wirklich von Herzen. Und meine Kritik daran wird auch nichts daran ändern, dass die Hefte klasse waren. Das muss man wirklich ganz entspannt sehen. Es ist nicht, dass ich an irgendeiner Stelle ein Heft damit abwerten will oder sagen will, Perry Rhodan wäre scheiße. Ich würde es nicht seit über fast, ich bin jetzt bald bei 35 Jahren.
Ja, vor allen Dingen, ich meine, wir haben immer eine Meinung dazu, wir artikulieren unsere Meinung dazu und diesen Moment, also das Schlimmste, was im Buch praktisch passieren kann, zumindest in meiner Welt, ist, dass es mir egal wird und ich es weglege. So, und von dem Punkt sind wir halt so meilenweit entfernt.
Ich hoffe, das hat jetzt ein paar von den etwas vielleicht sogar zu Recht erzürnten Altlesern wieder runtergeholt und zeigt ihnen auch, nein, Wir wollen euch und den Heften nichts Böses. Wir setzen uns aber kritisch damit auseinander.
Genau. Und ich denke, auf der Note können wir es heute enden lassen.
Ja.
Und beim nächsten Mal machen wir uns weiter auf die Reise Road to 19 in A Beginner's Guide to Perry Roden. Mario, bist du soweit?
Chris, bist du soweit?
Ich bin soweit. Ich bin immer bereit. Ich bin bereit geboren, mein Freund.
Ich bin geboren, um zu breiten.
Mach's gut, Mario.
Nein, du musst es anders sagen.
Sag tschüss, Mario.
Tschüss, Mario.